So ellenbogenmäßig, so alle Leute stehen gerade vorm Regal und wissen nicht, welches Klopapier sie kaufen sollen. Da kommt der Kiste von hinten.
Entschuldigung, ich brauche die 10.
Und nimmt die letzte Packung vierlagiges mit Kamille. Hallo zur Geekzone. Heute mit dabei, der Christian.
Yo, aus meinem Klopapierlager.
Und der Philipp.
Servus, alles gut.
Und der Tax.
Servus, wir haben auch noch ein paar Rollen gestapelt.
Und meine Wenigkeit, der Peter. Ich habe gar keins mehr, das ist nämlich ausverkauft.
Darum ist der Peter heute so gut gelaunt.
Ich kann dir was verkaufen.
Ja, wie ihr hört schon, es sind interessante Zeiten. Wir berichten hier aus unseren Quarantänebunkern, wie ihr schon gehört habt. Der ein oder andere ist versorgt, der ein oder andere nicht. Was uns heute ganz wichtig ist, wir wollen all diese Themen, die ihr alle jeden Tag, überall und die ganze Zeit hört, einfach außen vor lassen und über andere Sachen sprechen. Beispielsweise Filme auf Serien auf Netflix, Spiele, Filme auf Amazon Prime und über ein ganz tolles längeres Thema, das wir vorbereitet haben. Über das sprechen wir heute nicht, Philipp.
A break to be, das ist ja langweilig. Nee, ich wollte schon gerne über mein längliches Thema sprechen.
Ich wollte eigentlich nur über das Thema, das wir alle länglich vorbereitet haben.
Das ist nicht der Rede wert.
Dass wir alle gut vorbereitet haben.
Wir sind natürlich wie immer hochprofessionell vorbereitet.
Wir sind alle ein bisschen nicht so ganz fit in der Birne, aber so ist das halt aktuell.
So ist das halt,
genau. Noch weniger fit als sonst.
Was eine Leistung ist.
Aber um das ein bisschen aufzuhellen, haben wir natürlich wieder ein paar Getränke hier und da darf der Philipp doch gleich mal anfangen und erzählen, was er da gerade bei sich stehen hat.
Ja du, ich bin heute tatsächlich mal wieder so voll oldschool. Ich habe mein Hopf-helles Weißbier aus Miesbach hier stehen. Als Nachspeise dann ein köstliches Flötzinger Cola-Mix.
Also das hast du immer dabei, gell? Das ist der rote Faden.
Das Flötzinger ist einfach so geil. Das ist so ein geiles Spezi. Weißt? Das ist also fast so gut wie ein Weißbier. Was denn? Ja, das war es eigentlich schon. Gut, ich habe noch ein Adelholzner hier, aber das gilt nicht so wirklich, weil das ist ja nur ein Wasser.
Da kann ich auch gleich sagen, Spoiler, ich habe auch ein Adelholzner hier, aber das kommt eher dann nach meinen Drinks. Meine Drinks sind nämlich, ich hatte schon mal von diesem Riedenburger Brauhaus so ein Ale, so ein IPA. Und da habe ich jetzt das Dolden Dark, tiefschwarz in der Farbe, handwerklich gebraut. Ein Porter mit 6,9 Umdrehungen. Das werde ich mir als erstes reinfahren und danach kommt ein Ginger Beer Tax.
Hammer, Dolden Dark, sorry, klingt echt wie was man sich bei Dildo Shop 24 bestellt.
Ja, ich schicke da nochmal ein Foto. Vielleicht passt da noch mehr. Handwerklich gebraut steht da.
Genau, da passt noch mehr rein.
Naja, das ist das eine. Das andere ist eben dieses Ginger Beer Tax, das kennst du vielleicht auch. Du bist der Ginger Beer Spezialist von Aqua Monaco. Organic Ginger Beer ist das.
Und ist das eher scharf oder sauer oder gar nichts von beiden?
Das ist eigentlich harmlos. Das ist ein bisschen so wie das Bunderberg da, was ich letztes Mal hatte.
Also mit nicht so viel Umdrehungen, aber gut.
Nee. Ist ganz lecker. Ich suche mal so lang Bildchen raus, hier auch vom Dolden Dark, weil das interessiert euch sicher, was das Schickes ist. Dann kann der Christian weitermachen.
Genau, Doppelplug. Ja, ich lasse mich aufhellen mit einer schönen Flasche Starnberger Hell. Die ich jetzt heute endlich aufgemacht habe, genau. Und ansonsten habe ich noch frisch selbst gesprudeltes Wasser, weil ich jetzt der Umwelt zuliebe auf selber sprudeln von Aqua Monaco umsteige.
Aqua Monaco.
Naja, halt hier Münchner Leitungswasser. Halt.
Ja, genau, also das das Rohmaterial.
Das roh, genau. Ungefiltert, nicht abgekocht.
Okay. Ja, und der Tax?
Ja, ihr habt es eigentlich schon fast durch. Ein Hallertauer Hopfencurry. Das ist aber schon fast leer. Sauber. Und als Backup gibt es einen gescheiten.
Übrig geblieben.
Ja, und es gibt aber noch einen gescheiten Ingwertee mit frischem Ingwer und Schale. Und dazu einen Schuss Apfelsaft rein. Das schmeckt auch total geil. Ja, und dann habe ich vielleicht noch ein Bierchen im Kühlschrank. Mal schauen.
Ich mache meins jetzt mal kurz auf. Das ist mir noch nicht passiert. So. Das ist jetzt übrigens das Golden Dark.
Oh, das schaut aber auch gut aus hier, das Organic Ginger Beer hier.
Ihr seht es im Public Chat, habe ich es gepostet. Könnt ihr. Ich
kann gerade nicht, Katze sitzt vor der Tastatur.
Ihr sagt mir aber schon, wenn wir so eine Konzession mit einer Brauerei haben und ich habe das noch nicht mitbekommen.
Haben wir nicht. Das ist natürlich.
Wie war das? Truman Show? Warum erzählen die denn immer von diesen Produkten so komisch? Was ist denn das für ein Podcast?
Nein, Tax, wir kriegen nichts.
Wir kriegen nichts. Das ist alles selber gekauft und einfach nur.
Warum soll ich immer dieses Bier in die Kamera halten?
Nee. Wir sagen ja noch nicht mal, ob es gut ist hier. Ich trinke jetzt mal einen Schluck und dann legen wir los, würde ich sagen.
Es soll ja auch nicht gut sein, es soll ja auch nur wirken.
Ah. Oh. Ui, das ist.
Also Tax, wir sind ja alt. Wir trinken Bier schon auch aus Genussgründen, ne? Nur zum Prall werden kann ich mir auch eine Flasche Spiritus ecken.
Tax hat vorgeglüht, wie ihr hört, sein Bier ist eigentlich fast leer.
Ja, ja, ist so. Ich muss leider einen echten Downer bringen, auch zum Leidwesen von Freunden, die mir das Starnberger Helle ja so ans Herz gelegt haben. Ich finde das nicht besonders lecker. Der Schmeck hat so ein bisschen was von dem Rauchbier. Also es schmeckt scheiße, aber ohne Rauch.
Und vielleicht mit einem Starnberger Seewasser gebraut oder so.
Das könnte echt sein.
Direkt aus der Bucht.
Ja, direkt beim Altenheim.
Wird einfach immer so einen Eimer genommen und dann.
Ja, na, sorry. Cool. Leider. Ja, dann haben wir alle versorgt. Und wir machen es jetzt wieder so. Jeder von uns hat ein Thema mitgebracht. Und da starten wir doch mit dem Christian, der eine Serie am Start hat.
Immer mit mir. Willst du damit vorsorgen, dass ich danach nicht mehr so viel rede? Wird nicht klappen. Ich wollte ja eigentlich schon länger, auch beim letzten Mal eigentlich schon mal drüber reden. Da hatte ich es, glaube ich, aber noch nicht ganz durch. Ich rede von einer Netflix-Serie, die auch relativ in aller Munde war, nämlich die Fantasy-Mystery-Serie Lock and Key. Locke, also wie die Locke, aber halt so wie halt auch, also Locke wie die Haarlocke, aber es zieht natürlich schon auch auf so ein Wortspiel Lock, Lock und Key, Schlüssel und Schloss. Es geht um eine Familie, die unter tragischen Umständen ihren Vater verloren hat. Der wurde nämlich ermordet von einem Schüler, der war Vertrauenslehrer oder Psychiater an der Schule, und der wurde von einem Schüler ermordet, der ganz komische Sachen wissen wollte von ihm und keiner weiß, warum der bei ihnen eingebrochen ist. Und nach dem Tod von dem Vater ziehen sie in das alte Haus, wo er aufgewachsen ist, der Vater. Irgendwo an der Westküste, irgendwas, keine Ahnung. Ja. Also an der Küste. Und genau, und das ist das
an der Ostküste.
Aus Ostküste, danke. Sogenannte Key House. Ja. Genau, der Randall Locke war nämlich der Hüter des Key House und der Hüter von fantastischen Schlüsseln. Und die ziehen halt in dieses Haus ein und meinen halt, also die Mutter meint, damit so einen Neustart zu schaffen für die Familie und halt auch ein bisschen mehr über das Leben und Vergangenheit von ihrem Mann herauszufinden, weil er da nämlich immer ein relativ großes Geheimnis draus gemacht hat. Ja, und dann gibt sich das halt eben, dass das ist also es sind drei Kinder, ein jugendlicher Sohn, der älteste, also keine Ahnung, was wird das sein, 16, 17. Ja, die Schwester, die wird so 15, 16 ungefähr sein und der kleine Junge, ich glaube 6, 7 und in Dreh rum vielleicht oder 7, 8. Und auch gar nicht, also der ist auch, sind auch nicht nervig, sondern echt hervorragend besetzt, die Kinder, nerven echt kein wenig.
Voll authentisch.
Genau, und die sind halt eben noch so, die haben halt noch ihren jugendlichen Fantasie und alles und der Junge fängt an, eben Stimmen zu hören in dem Haus und diese Stimmen kommen von magischen Schlüsseln, die ihn anlocken und er findet dann diese magischen Schlüssel. Und es dreht sich halt alles dann um diese fantastischen Schlüssel. Als Beispiel gibt es dann als einen der ersten, der auch findet, den Everywhere Key, wenn man dort den in ein Schloss steckt, an eine Tür und sich wünscht, an einen Ort zu kommen, dann ist der hinter dieser Tür, wenn man die aufmacht. Und kann
muss man aber vorher mal gesehen haben, oder? Mindestens Foto, oder? Wie war das?
Genau,
man muss nicht da gewesen sein, aber man musste quasi den.
Man muss den Ort kennen, wo man hin möchte. Ja, genau.
Eiffelturm oder so zum Beispiel. Ja.
Und das sind echt ziemlich absurde Sachen dann dabei. Es gibt dann einen Headkey, mit dem man dann in seinen eigenen Kopf eintreten kann, in seine Gedankenwelt und so. Und also wirklich extrem nett. Und es hat auch so ein bisschen, also es ist eigentlich so eine Mischung fast von Harry Potter, so ein bisschen
jugendlich,
fantastisch, ein bisschen aber auch sehr, ein bisschen düsterer, also geht auch, finde ich, schon sehr, sehr düster. Ja. Also ein bisschen Stranger Things ist auch dabei, wie ich finde.
Also manchmal zu spannend für manche Zuhörer vielleicht.
Ja, es sind auch manche Sachen, sind auch ein bisschen sehr brutal und düster.
Ja, das hat mich gewundert, so. Ja.
Aber,
Und ist es ein bisschen Being John Malkovich mit diesem Headkey, dachte ich?
Mit dem Headkey, also dieser Headkey ist halt schon,
das ist nicht extrem. Und meine sortierten Gedanken sind in einem Kaufhaus, fand ich schon sehr geil.
Genau, also ich will jetzt nicht so viel aus dem Kontext rausreißen und auch nicht zu viel verraten, weil es lebt einfach auch echt von der Handlung und von den Story-Twists, die es auch gibt. Und gerade... Also zum Ende hin nimmt es so ein paar Wendungen und es bleibt auch spannend, finde ich, bis zum Ende hin. Es ist wenig vorhersehbar. Es hat aber auch ein paar, sage ich mal, wenn man möchte, Lücken, sehr große Lücken in der
Also Logik. Ich habe ja eine spannende Frage, Christian. Ich habe, glaube ich, die ersten 3 oder 4 Folgen gesehen. Und jetzt kann ich hier nicht spoilern, aber irgendwie kam die Mutter anders zurück, fand ich. Bitte nicht auflösen, aber das...
Nein, ich löse nichts auf.
Hält mich jetzt sozusagen dran, dass ich diese Frage beantwortet bekomme.
Ja.
Ich wissen will, what happened so ungefähr.
Also es wird so halb beantwortet.
Okay.
Aber schon so, wie es halt auch am Nahe liegt. Ja,
okay.
Also es sind am Ende sind dann schon so ein paar Fragen nicht beantwortet. Das Ende ist auch extrem schön offen für eine zweite Staffel, auf die ich mich hoffentlich sehr freue. Die ist auch, also wenn man so Glauben schenken mag, ist die Serie sehr gut angekommen und wird auch sicherlich eine zweite Staffel erleben. Es sind, glaube ich, 8 oder 9 Folgen. Zu je, ich glaube, so 45, 50 Minuten dauert eine Folge. Also es ist Gott sei Dank nicht eine ganze, so zum Beispiel elendlange Walking Dead Staffel, sondern halt so dazwischen. Genau, gut, dass man es verkraften kann.
Das basiert auf dem Comic. Also ich habe
es das basiert nur, auf dem Comic, genau.
Ich habe das nämlich nur schon vor längerer Zeit auf Twitter mitbekommen. Da ist es in USA ausgestrahlt worden. Der Joe Hill, der Sohn vom Stephen King, ist doch der Autor von dem Comic. Bei dem folge ich bei Twitter und der hat damals gesagt, jetzt wird mein Buch sozusagen wird jetzt verfilmt.
Ah, das wusste ich zum Beispiel nicht. Ich weiß nur, dass das Comic eben auch sehr beliebt ist und dass aber viele Fans von den Comics ein bisschen erzürnt war, weil das Comic muss wohl sehr viel düsterer und sehr viel horrormäßiger sein als die Serie. Die Serie ist schon sehr mainstreamig und kann man auch mal gucken. Also ich konnte meine Frau nicht davon überzeugen, das mit mir zu schauen. Aber es war jetzt nicht so, dass ich mich irgendwie, ich habe es mit der U-Bahn teilweise auch angeschaut, auf dem Handy oder auf dem Kindle, das ist Fire HD. Und muss man sich nicht schämen, wenn man das guckt. aber echt, also echt extrem gut. Es gab, glaube ich, eine einzige Folge, die, wenn man sie so nennen mag, einen Durchhänger hatte vom Spannungsbogen und von der Handlung. Aber ansonsten ist es durchgängig Charaktere, die gezeigt werden, die Hintergründe, die gezeigt werden, spannende Bögen, die aufgebaut werden, die dann aber nicht so plakativ so hingeschmissen werden als Cliffhanger, sondern echt alles stringent dann logisch aufeinander aufbauend aufgelöst wird. Ich habe mich wirklich selten in letzter Zeit so gut unterhalten gefühlt, speziell bei Serien, weißt du. Also,
ein bisschen so gefühlt für Leute, die Narnia vielleicht gern mögen.
Ja, da habe ich mich auch voll erinnert mit diesen zweiten.
Aber weniger kindlich.
Okay. Ja. Und es ist teilweise echt brutal. Also es fängt echt so weichgespült Harry Potter mäßig an und auf einmal denkst du, in your face, was denn jetzt kaputt?
Ja, es gibt eben also diese Hauptantagonistin, nämlich dieses eine Frau, die in dem Haus, in dem Brunnen, genau, diese Well Lady, die eben im Brunnenhaus eingesperrt ist, die aber den Jungen, dem Bodhi, den kleinen Jungen, eben versucht davon zu überreden, dass er sie dann halt auch rauslässt. Und die ist eigentlich die Antagonistin halt. Und das ist so eine richtig fiese Drecksau.
Ja, also richtig nett ist die nicht, nee.
Nee. Und da gibt es zum Beispiel eine Szene, das kann man ruhig auch spoilern, wo sie dann in so einem Haus.
Ach so, nicht zuhören für sensible Seelen.
das abgebrannt worden, um nach dem Schlüssel zu finden. Und dann sind da ein paar Kinder, die den Schlüssel halt gefunden haben, weil sie in dem Haus in der Ruine gesucht haben. Und sie nimmt halt den einen dann den Schlüssel ab, indem sie ihn irgendwie, das ist halt dieser, und dann, nee, sie hat da zu dieser Stelle schon den Everywhere-Key, wo sie dann sperrt sie die Tür auf, macht auf, ist dahinter eine U-Bahn-Station und schmeißt dieses Kind in die U-Bahn-Station, aber schmeißt ihn so fest, dass er halt auf die Gleise fällt und dann kommt eine U-Bahn.
Aber dann ging auch schon die Tür.
Und das fand ich dann schon exakt, also das war sowas, das war aber auch fast unpassend für die Serie.
Ja, aber es soll auch zeigen, dass man einfach nicht mit solchen Schlüsseln spielen soll, gell? Also, ja, falls genau. Man mal so einen Schlüssel findet, dann Finger weg.
Genau. Das also ist halt nicht zum Spielen. Wenn ihr nicht wollt, dass Kinder von U-Bahn überfahren werden, da werdet dann doch nicht.
Und zeigt diese Antagonistin auch ihre wahre Fratze später oder schaut die noch immer so harmlos aus?
Das verrate ich nicht, weil...
Jetzt,
weil
nicht, dann lohnt sich das weiterzuschauen.
Komplett das ist nämlich schon der Clou, warum, so Dorian Gray-mäßig warum ist, sie die Antagonistin ist und was für eine Rolle sie eigentlich spielt, das ist natürlich der Hauptclou.
Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, was daran echt gut ist. Diese Comicreihe ist abgeschlossen. Das bedeutet ja, möglicherweise kann man hoffen, dass dann auch die Serie irgendwann mal ein Ende hat und nicht so ein, ich mag das immer schön, wenn man schon weiß, das steuert irgendwo drauf hin. Ne?
Das ist nicht ich muss das so. Auch nicht haben, dass man halt einfach aus Kommerzgründen dann eins nach dem anderen, oder dann weiß man schon nicht, oh, wir wissen noch nicht, wie die zweite und dritte Staffel ausschauen wird. Wir fangen jetzt
einfach an. Ja, super schwierig einfach. Für mich persönlich als Motivation voll schwierig, dass ich sage, da fuchse ich mich jetzt rein.
Ja. Ich habe, wie gesagt, den Comic nicht gelesen. Ich habe mir natürlich wie immer dann gedacht, ja cool, Comics mag ich ja eh gern. Mhm. Aber ich habe mir halt nur mal reingeschaut hier bei Amazon und das hat mir nicht gefallen. Also mir hat der ganze Artstyle nicht gefallen.
Deswegen hätte ich jetzt gedacht, das wäre vielleicht nochmal was für dich, ja, wenn du eh schon reingeschaut hast.
Nein. Ich versuche es vielleicht mal, dann kann ich berichten, wie anders, weil mich interessiert es an der Stelle schon, wenn man weiß, es ist so anders.
Ja. Cool.
Noch ganz kurz, es ist technisch unglaublich gut gemacht, wie ich finde. Mhm. Also mir ist nichts aufgefallen von wegen miesen CGIs. Das fand ich toll. Also nicht so gleich wie beim Witcher, die allererste Szene mit dem Kampf mit diesem hässlichen CGI-Monster, sondern echt nett und gut und stimmig.
Ja, und es ist auch keine Effekthascherei. Also es wird einfach nur die Story erzählt und es passt alles gut zusammen.
Genau, genau. Und was extrem geil ist, es sind nur, wie ich finde, gute, unverbrauchte Schauspieler. Extrem sympathische, wie sie die Rollen spielen. Ja.
Aber das ist keine Netflix-Produktion, oder?
Doch. Also soweit ich weiß, ist das eine Netflix-Produktion, ja.
Okay, da hatte ich irgendwo auch mal gedacht, es wird zwar auf Netflix ausgestrahlt, aber ist nicht von Netflix produziert. Aber
gut, wie war das? Die haben so eine Fake-Stadt erfunden. Nicht Michigan, sondern also es wurde da irgendwo gedreht.
Ja, Netflix, also.
Nein, die Serie dort.
Ja, ich habe schon wieder alles vergessen, wie die ganzen Namen waren. Ich habe mir vorhin noch mal kurz, damit ich wenigstens weiß, dass der junge Bodhi hieß.
Okay.
Aber das hat dann, also es gibt echt so liebenswerte Charaktere. Es gibt so einen Scott mit einem T, so einen Briten, der halt aus England da eingewandert ist.
Ja, weißt du denn Scott und, mit einem T?
Ja, weil es die ganze raus? Zeit, na, weil sie das die ganze Zeit sagen, hey, ich bin Scott mit nur einem T. Und,
ach krass.
Und da, was mich genau mein Herz total höher schlagen hat lassen, der hat ja mit seinem Kumpel zusammen so eine Loser-Truppe und er freundet sich ja mit dem Mädchen der Tochter an und die haben zusammen die Savini-Gang gegründet, weil er so ein riesen Horrorfilm-Fan ist und sie drehen gerade auch einen Amateur-Horrorfilm mit dem Lobstermonster. Okay. Und natürlich kennt man Tom Savini, das ist eine der Koryphäen der Special Effects, der hat zum Beispiel Freitag der 13., Dawn of the Dead und sonstige Sachen gemacht. Und den kennt auch ihr, weil der hat nämlich Sex Machine in From Dusk Till Dawn gespielt.
Ach, geil.
Ja, das ist Tom Savini. Und der hat auch noch eine Gastrolle in der Serie, was mich dann besonders gefreut hat.
Ja, nice. Also Empfehlung von deiner Seite?
Absolut.
Und gar nicht, obwohl es jetzt so mega blutiger Horrorsplatter ist. Das ist auch mal schön.
Nein, also so schlimm nicht. Nee.
Nein, überhaupt nicht. Also es ist echt schön, gut verträglicher Mystery, Fantasy, Horror, leichter Horror.
Sehr schön. Ganz das ist toll, ja gleich mal, das passt ja auch zu unserem Thema heute, diese Wohlfühloase hier zu schaffen.
Kommen wir mit leichtem Horror.
Gleich mal einen Tipp, falls ihr Netflix noch nicht in den letzten Wochen durchgeschaut habt, zweimal, dreimal, viermal, könnt ihr ja hier mal zugreifen.
Unbedingt.
Sehr cool. Dann, wenn es für dich okay ist, Christian, darf der Philipp uns was von vom Menschen erzählen.
Ich darf was von Menschen erzählen, ja. Ich habe fast ein bisschen untypisch für mich getrieben vom Nachwuchs, die das auf YouTube gefunden hat, habe ich die letzte Woche damit verbracht, immer abends noch vorm ins Bett gehen, Human Fall Flat zu spielen. Ist ein kleines Indie-Game, ist, glaube ich, auch einigermaßen bekannt. Ich hatte den Namen zumindest vorher schon gehört, bei dem man
gibt's
so...
Auch, ja, gibt es auf diversen Plattformen, ne?
Gibt es auf diversen Plattformen, genau.
Wo spielt ihr jetzt, oder habt ihr
es gespielt? Am PC haben wir das gespielt.
PC.
Genau, und da spielt man eben so ein kleines, amorphes, knochenloses Manschgall, das man auch total schön stylen kann. Also Styling hat der Nachwuchs übernommen. Also ich war dann Spider-Man, sie war Groot. Also wir bleiben im Nerd-Thema. Kleiner Augenblick, ich muss kurz den Cat-Content reinlassen, sonst kratzt er mir die Tür kaputt.
Sehr gut, da kann ich kurz dazu sagen, ich habe das Spiel mir jetzt auch gekauft. Das gab es nämlich, glaube ich, für 6 oder 7 Euro im PlayStation Network für PS4.
Ja, ist nicht teuer, also ist
same, wirklich same.
Ein Schnapper.
Und hab auch schon ein paar Levels gespielt und Philipp, erzähl, ich kann dann gern mit reinsteigen.
Ja, also es ist relativ einfach erklärt. Wie gesagt, man spielt so ein kleines, knochenloses Ragdoll-Männchen, das sich bewegt wie der letzte Spacko. Ja? Also der schwabbelt und die Arme hängen überall hin und jeder Arm wird halt mit einer Taste gesteuert, dann kann man Sachen greifen und kann die auch bewegen und löst am Ende kleine, mal mehr oder weniger physikalisch interessante Rätsel.
Ja.
Das ist so eigentlich so.
Viel mit Trägheit, ne? Trägheit ist für mich.
Viel mit Trägheit, ja. Was ich tatsächlich witzig finde, ist, dass die Level fast alle mehrere Lösungsmöglichkeiten anbieten. Also es gibt nicht die eine Lösung für die Level, weil du kannst es auch, glaube ich, mit bis zu 8 Spielern spielen, habe ich mal irgendwo gelesen.
Ach krass, okay.
Also es ist tatsächlich auch ein Multiplayer-Spiel. Wir haben es auch zu zweit gespielt, deswegen musste ich ja Spider-Man sein.
Ja.
Danke,
sind Kasse. Sind das dieselben Level wie im Singleplayer?
Ja.
Das heißt, du musst dann, wenn du zu zweit spielst, müssen beide halt ans Ziel kommen.
Gut, du hast immer diese Rücksetzpunkte und du wirst dann, wenn einer den nächsten Checkpoint lädt, dann geht's da schon weiter. Okay. Aber die Rätsel sind teilweise, also es gibt halt andere schöne Lösungen, wenn du es zu zweit spielst. Ich weiß nicht, ob ihr das Schnurren hört, ich werde gerade wieder belagert. es gibt halt andere Lösungswege, wenn du es zu zweit spielst, als wenn du es alleine spielst. Also es hat tatsächlich auch so einen gewissen Wiederspielwert dann in dem Fall. Mhm. Es ist halt einfach witzig. Du kannst dir vor allem auch dann tatsächlich gegenseitig total auf den Sack gehen. Ja. Also du kannst nämlich auch deinen Mitspieler festhalten zum Beispiel. Ja, und nichts ist nerviger, wenn du versuchst, über einen Abhang zu springen und es hält dich kurz jemand fest dabei. Also es ist tatsächlich ein super Spiel, um sich auch gegenseitig auf den Nerv zu gehen. Also am besten mit Leuten spielen, die man wirklich gerne mag, sonst ist da der Schrei vorprogrammiert. Also es hat, glaube ich, 10 oder 12 Level ab Werk dabei. Mhm. Es gibt aber wohl auch noch Community-Levels und du kannst auch noch Level-Packs runterladen.
Ich denke gerade am PC, da gibt es doch sicher irgendeine krasse Mod.
Ja, da gibt's einen ganzen Haufen Zeug.
Jetzt hören wir das Schnurren übrigens.
Ja, ich werde ihn gerade nicht los.
Macht nichts, auch das gehört heute zu unserer Wohlfühloase. Es ist wunderbar, es wird immer ruhiger. Ja,
kannst du sagen.
Genau, Schnurren könnte auch ich sein. Also.
Bei dir war es vorhin gerade das schwere Atmen, Christian.
Dir sabbert ja auch keiner ans Ohr und versucht dir dauernd das Headset runterzuschieben. Du hast ja auch gespielt, Peter. Ja. Ich finde es ein nettes, ich bin ja jetzt nicht der Natural Born Indie Game Fan, aber ich muss auch sagen, technisch ist das Spiel ein totales Debakel. Ja? Ich finde es technisch eine totale Katastrophe,
aber es ist
viel Spaß zu spielen.
Es ist stimmig,
ja. Auch ja. Das Art-Design, ich meine, das kann man mögen oder man mag es nicht, aber es ist wunderbar stimmig.
Ja.
Und es sieht gerade auch in dieser Sicht, hast du es durch?
Ob ich es durch habe?
Ja.
Nee, ich bin irgendwo, denke ich, bei der Hälfte. Ich spiele immer mal wieder so ein Level.
Ja, jetzt gibt es so ein Nachtlevel. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast.
Ich bin da im vierten oder im dritten gerade.
Wo es dann auch jetzt hau halt mal ab, Ziffi. Du musst dann auch. Entschuldigung.
Das passt jetzt nicht in. Du musst dann sagen, lieber Kater.
Bitte geh mal kurz zur Seite. Du kriegst auch ein tolles Leckerli von mir.
Ja, ja.
Was wollte ich sagen? Nee,
wir dürfen den Lagerkoller hier nicht so rausdringen.
Das ist richtig. Nee, das ist, wenn dir jemand dauernd ins Ohr sabbert, hat das nichts mit Lagerkoller zu tun.
Das ist richtig.
Wo war ich? Nee, also es ist tatsächlich einfach schön zum Spielen und ist relativ harmonisch und hat keine, also wenn man sich nicht in die Haare kriegt, natürlich. Und es ist einfach ein nettes, harmloses Spiel, das man so spielen kann, das Spaß macht, wie du sagst, mehr als ein Level wird schwierig, ja.
Ja.
Ich habe wegen der etwas seltsamen Kamera und den komischen Bewegungen, die man machen muss, ich habe da auch mehr als einmal beim Spielen tatsächlich Kopfweh gekriegt oder leichte Übelkeit.
Okay.
Er hat mich aber nicht daran gehindert, am nächsten Tag wieder zu spielen.
Dass ich so viel Weißbier trinken beim Spielen.
Genau. Das kann natürlich sein.
Das Interessante bei dem Spiel ist wirklich, es ist ein Rätsler und gleichzeitig ein bisschen ein Sandbox-Game, weil du diese Umwelt, und gerade wenn man es im Multiplayer spielt, ich kann mir das sehr lustig vorstellen, da kann man einfach Dinge ausprobieren, ohne dass man jetzt gleich nur drauf spielt, ich muss jetzt das Ziel von diesem Level erreichen.
Genau, du kannst relativ viel Blödsinn machen einfach.
Ja, ja. Und die Kombination ist, glaube ich, echt sehr, sehr witzig. Und bisher sind die Levels auch, in jedem Level ist irgendwie ein anderes, irgendwas Neues kommt dazu. Weiß nicht, ob sich das bis zum Ende so hält, aber es kommt immer
irgendwas. Ja, die Levels haben immer wieder was Nettes. Also dieses Nachtlevel ist tatsächlich relativ witzig, weil am Ende musst du... Es ist du musst am Ende irgendwie da quasi Frankensteins Monster wiederbeleben.
Ach, cool.
Geil.
Und also sie haben schon so ein paar ganz coole Gags drin, wo du auch nicht unbedingt jetzt vom ersten Moment damit rechnest oder so. Und dann macht es tatsächlich auch echt einen Haufen Spaß, sich da einfach so ein bisschen durchzupuzzeln. Und es kostet kleinen Taler, also man macht tatsächlich nicht viel falsch.
Ja, ja. Mir war es kein Begriff. Ja.
Man darf nur keine Grafikhure sein.
Nee, absolut nicht. Aber wie gesagt, die Grafik, die da ist, ist trotzdem in sich stimmig. Und es gibt der Sound, übrigens, Sound haben wir noch nicht gesagt, total coole Musikuntermalung, die auch so ein bisschen situationsabhängig ist.
Die ist nett gemacht, ja.
Und so Erklärungsvideos, die auch ganz, ganz witzig gemacht sind.
Also es ist ein süßes Spiel. Also man,
das muss
man
vielleicht ausprobieren.
Ja, das ist die Steuerung so. Bei dir glaube ich nicht, dass du das ausprobieren solltest, ganz ehrlich.
Schau dir mal auf YouTube an, es ist wirklich grafisch...
Ja, aber es ist doch nicht mit dieser Trägheit oder so.
Und Trägheit ist der Hammer, ja.
Muss ich da quasi die Moves in Voraus planen oder muss ich lange draufdrücken und dann bewegt sich erst und dann kann ich es nicht stoppen? Oder
nein, es ist halt so diese physikalische Trägheit, wenn Objekte aneinander reiben. Ja, Impuls und sowas. Also ich glaube, die Physics sind tatsächlich ganz nett umgesetzt. Wahrscheinlich einfach irgendeine Standard-NVIDIA-Physics-Library oder so, aber es kommt trotzdem einfach... Oh Mann.
Ich glaube, deine Message ist angekommen, Philipp, und du hast wahrscheinlich gerade auch Probleme. Du bist ja gerade auch anderweitig beschäftigt.
Ja, ich bin gerade das Lieblingsanschnurre, Kuschel und sonst irgendwie ins Ohr sabber Opfer.
Aber gerade weil das Spiel nicht so viel kostet, da würde mich interessieren, wer sich das mal einfach holt, so Feedback, wie findet ihr das denn so?
Da einfach mal reinspielen.
Ein paar Leute auch im Chat, einfach mal holen, dass es, wer Rätsler mag. Wer Rätsler gar nicht macht, der sollte es lassen.
Und Peter, wenn Plattform? Wir unsere Freundschaft auf die Probe stellen wollen, dann können wir es mit Multiplayer probieren.
Stimmt.
Wenn wir es schon mit Portal 2 nicht schaffen.
Ich glaube, Portal 2 ist auch nur Selbstschutz, dass wir es nie gemacht haben.
Wahrscheinlich.
Ja, okay.
Man bleibt nicht automatisch befreundet, wenn man
so. Und der Philipp und ich wollten ja auch noch hier dieses
A Way Out wollten wir mal spielen.
Irgendwie vermeiden wir das immer wieder so ein bisschen.
Wir kommen nicht dazu,
aber wir würden uns auch ordentlich anblamen wahrscheinlich.
Das kann natürlich immer passieren, ja.
Deswegen sollten wir sowas auch auf Twitch streamen dann.
Wobei A Way Out ja eigentlich eher so ein Adventure ist, ne?
Ich glaube, A Way Out ist harmlos.
Ich glaube auch.
Das ist so wie Brothers eventuell im Koop.
Also bei Human Fall Flat, Christian, ich glaube, da könnten wir uns durchs Mikrofon töten. So.
Also okay. Human Fall Flat, da passiert ungefähr das Gleiche, wie wenn der Tax jetzt wieder mit seinen HomePods anfängt. Ja.
Nee, der Tax fängt nicht mit seinen HomePods an. Der Tax hat nämlich ein anderes Thema mitgebracht. Und damit schwenken wir über von den Human Fall Flat zu einem Film, den ich nicht kannte. Mhm. Und der Tax wird uns jetzt mal berichten. Aber ich habe gehört, Philipp, angeblich hat der Philipp da schon mal davon erzählt, aber da ich dem Philipp ja selten wirklich zuhöre, außer heute mal, weiß ich davon nichts. Deswegen, Tax.
Ich höre immer sehr, sehr gerne dem Philipp zu. Wisst ihr, ich kann mir nichts merken. Also von daher.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir es wirklich hier besprochen haben oder ob wir es einfach nochmal im Chat hatten bei uns.
Das ja, das ist verschwimmt. Sein. Die Dimensionen verschwimmen. Tax, hau rein.
Auf jeden Fall, irgendwie habe ich den Film unerwartet gestartet. Oder der lief auf einmal bei uns im Wohnzimmer. Ich weiß gar nicht, was das war. Hey Siri. Manchmal lasse ich Filme für mich aussuchen. Nee, Spaß beiseite. Der Trailer, den hatte ich mal vor irgendwie Wochen, Monaten gesehen und dann dachte ich, ach, den muss ich mal angucken. Und dann geht es darum, dass eine, ja.
Haben wir den Titel schon genannt?
Circa 40 Jahre altes Border, also die Grenze. Und die gute Dame arbeitet an einem Schiff, Zoll. Und ja, kontrolliert quasi so Richtung, was war das, Norwegen, Schweden oder Dänemark, die Reisenden auf Schmuggelwaren, also haben die Alkohol bei sich. Und was mir da extrem gut gefallen hat, sie hat eine Intuition, wer könnte was schmuggeln, also sei es irgendwie Drogen, aber sie hat auch ein Gespür, einen Sinn dafür, ob die Leute Unrecht getan haben, also ob die irgendwie gegen das Gesetz verstoßen haben, ob sie Angst haben oder nervös sind.
Sie kann es riechen.
Und was ich so super spannend finde, weil ich ja, das Riechen sehr, sehr interessant finde, riecht sie das. Und also die hat diesen Instinkt, kann aber nicht erklären, warum die Leute herausgezogen werden. Und du merkst richtig, wie aggressiv die Leute wirken. So, hey, ich habe doch nichts getan. Doch, doch, kontrollieren sie die.
Also ungefähr so aggressiv wie ich vor dem Podcast heute.
Ja. Na, also das erklärt ja ein Blinder mit dem Krückstock. Nee, also wenn Leute wirklich so super smooth rüberkommen, aber sie feststellt, der hat wohl nicht die richtigen Inhalte auf der Speicherkarte, weil er nervös ist. Und es gipfelt dann darin, dass sie wirklich eine Person herauszieht. Ich denke, das kann man schon spoilern.
Sicher.
Und diese Pseudo-Business-Person hat irgendwie nichts getan, bis sie dann sagt, gib mir dein Handy. Und er so, hä, wieso mein Handy? Und dann schnüffelt sie rum, bis sie etwas quasi an der Hülle vom Handy entdeckt. Und also da geht es dann richtig los. Und man sieht eigentlich immer nur so drögen Alltag. Es ist auch so ein typisches ja, Zollhafen, Optik, alles in grün, kaltes Licht gehalten. Also ein Job, den man vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, 20 Minuten machen könnte, aber nicht Tag ein, Tag aus. Und dann blendet sich das komplett rüber in ihr Privatleben, wo sie dann nach Hause fährt und zu Hause sitzt echt so ein, in Anführungszeichen, Freund zu Hause, der sich eigentlich dann nur von ihr aushalten lässt, den ganzen Tag nur Fernsehen schaut, Hundezüchtung macht. Und sie entspricht ja nicht so dem typischen Schönheitsideal. Und vielleicht hat es ein bisschen Link zu der Optik von dem Film Monster, falls ihr den kennt. Mhm. Der ist ja relativ alt, gespielt damals von Charlize Theron. Und da war ich ja auch bei diesem Film extrem neugierig, wer spielt denn diese Rolle? Und die Person, die quasi diese Tina spielt, die würdest du auf der Straße nicht erkennen. Also klar, die Maskenbildner sind immer stolz, wenn man gar nicht sieht, dass es eine gute Maske ist, aber die Person ist so verändert. Also das hat mich auch schon fasziniert.
Aber kennt man die Schauspielerin?
Also ich kannte sie nicht. Ich müsste mal gucken.
Nee, ich glaube nicht, dass man die kennt.
Nee.
Mhm. Ist ja, glaube ich, was, schwedischer Film oder irgendwie sowas halt, oder? Skandinavisch.
Ja, das geht ja alles so in die Richtung. Wenn ihr Röck lässt grüßen, so. Also ich habe gerade ein Faible für den Nordteil. Also alles, was da aus der Richtung kommt, finde ich gerade angenehm als so die klassischen deutschen Heiner Lauterbach-Serien und Co.
Ja gut, also da ist auch eine Darmspiegelung.
Ja, hallo, Till Schweiger Fanclub lässt grüßen.
Stimmt, genau.
Der Vergleich, der war
jetzt Matthias Schweighöfer.
Nein, und Heiner Lauterbach. Lebt der noch?
Wahrscheinlich.
Hoffentlich nicht, sorry.
Und was halt ganz interessant wird, sobald sie im Wald ist, merkt man, wie die Tiere nicht vor ihr flüchten, sondern sie kann irgendwie mit den Füchsen sprechen. Also die Tiere sind ihr nicht abgeneigt. Und daraus entwickelt sich eine echt sehr, sehr interessante Storyline, wie sie quasi in ihrem, ja, zu ihrem privaten Ich findet. Und ich fand es sehr, sehr spannend, entspannend erzählt. Und du hast, nein, jetzt, du es ist kein Actionfilm.
Wow.
Tax, du hast jetzt aber irgendwie so die zweite Hälfte vom Film komplett ausgelassen.
Nee, die letzten zwei Drittel her, eher fast gesagt.
Vielleicht, weil er nicht spoilern wollte.
Ich wollte bewusst nicht so viel spoilern. Was sollte ich denn
so klingt da drin? Der, so klingt der Film jetzt aber für meine Begriffe interessanter und besser, als er eigentlich
ist. Absolut, genau. Es klingt ja so wie, hey, das ist ja wie Dr. Doolittle in Schweden.
Ja, vielleicht sieht der Tax das ja auch so. Frage, Tax, gibt es da nochmal einen Twist oder ist was auf was steuern die Kollegen denn hin, ohne zu spoilern?
Ja, also eine spannende Szene ist, dass sie wieder etwas riecht, eine Person, und sie kann es nicht einordnen. Mhm. Und diese Person schaut eigentlich identisch aus wie sie. Und das verwirrt sie total. Ach, und diese Person kommt dann immer stärker in ihre Nähe und die fühlen sich immer stärker angezogen und finden da, ja.
Ist das ein Film, der mir gefallen könnte?
Weil ja, ich glaube schon.
Also die Chance besteht.
Ich würde mal sagen, es läuft unter,
Philipp,
unter
dem Punkt
Alternativkino. Peter, schaust dir bitte an.
Okay,
du bist auch richtig entspannt. Also ich glaube,
ja, es geht ja auch um die Entspannung gerade.
Sowas von.
Ja. Ja, sehr gut.
Das könnte dem Peter gefallen. Jetzt lass das da liegen, du Arsch. Was wollte ich sagen? Also,
es könnte mir gefallen, damit hast du angefangen.
Die andere Zielgruppe, der Tax hat es gerade ein Alternativkino genannt.
Ja,
Die Alternative wäre, man könnte sagen, der Film entwickelt sich in der zweiten Hälfte zu einem komplett hirnverbrannten Scheißdreck.
Nein!
Also ich weiß nicht, ob es der Christian sanfter formulieren würde, aber...
Ja, ich würde es sanfter formulieren, weil ich habe die zweite Hälfte großteils verschlafen. Der Peter kennt es ja, ich bin ja schon in dem Alter, ich habe ja keine Zeit mehr für so langsame Filme. Und das ist ein Film, wo mein Körper sagt, die Zeit nutze ich zum Schlafen.
Ja, ich muss jetzt, wer es nicht hören will, bitte, ich spoiler jetzt ein bisschen, macht mal.
Nein, ich will den noch schauen.
Peter, schau mir an. Peter, wir schreiben dich an, wenn es wieder
weitergeht. Ich kann den Film, so wie ihn der Taxi jetzt beschrieben hat, echt nicht stehen lassen, so ohne weiteres. Weil ich habe da ein schlechtes Gewissen jedem gegenüber, der den deswegen anschauen will. Der Film, Peter, hör weg, wenn du willst. Wir schreiben dir, wenn wir durch sind, okay?
Er hört schon, glaube ich, weg, ja.
Das ist sehr schön. Also der Film entwickelt sich halt gegen Ende zu einer komplett planlosen, uninspirierten, zwei hässliche Trolle, weil das sind ja eigentlich Trolle, die beiden, oder irgendwie Gnomen,
Trolle.
Die dann irgendwann total widerlich ihre haarigen Ärsche im Wald zeigen, während sie im Wald bumsen. Und das Ganze ist dann aber auch noch so eine Transgender-Geschichte, weil der ist total bescheuert einfach.
Ja.
Ich bin irgendwann da gesessen und habe mir gedacht, was zum Teufel schaust du da eigentlich an? Der hat echt gut angefangen. Die Prämisse war relativ cool. Ja, wenn du
geachtet hast, er konnte sich ja selber nicht befruchten. Er brauchte ja sie dann dazu.
Ja, das war so ein Schwachsinn. Also, für mich ganz persönlich.
Ja, Alternativkino.
Unsere Filmmeinung divergiert gerne mal, aber es artete einfach zu einem kompletten Schwachsinn aus. Ja,
ich fand es super.
Ohne aber dabei wirklich, also Schwachsinn wäre ja fast okay, aber es ist halt kein guter Film, wie ich finde.
Nein, es wird einfach dann, irgendwann wird es auf eine Art und Weise absurd und blödsinnig einfach. Ich mag ja Trash und sowas, hatten wir neulich erst. Ja. Trash ist nicht schlechter Film, ja. Aber es ist ab einem gewissen Punkt, finde ich, einfach kein Trash mehr. Ich habe mich ab einem gewissen Punkt echt drüber aufgeregt, weil sie einem so einen Schwachsinn vor die Nase halten.
Ich bin sehr gespannt, was der Peter dazu sagt.
Bin ich auch gespannt.
Ja, jetzt schreiben wir mal das. Ja.
Ich lasse das Gute wieder rein.
Also Peter ist jetzt so weit, dass auch der Philipp, hat eingestanden, dass der Film wirklich ganz gut ist. Er hat es bloß echt falsch in Erinnerung gehabt.
Ah, okay, hat er es verwechselt wahrscheinlich, ne? Mhm. Okay. Mhm. Ja. Habt ihr das jetzt klargestellt? Vielen Dank.
Ja, natürlich.
Der Philipp hat einfach keine Ahnung.
Mit Blade Runner angeheizt ist, dann würde den zum Anfeuern nochmal reinziehen einfach.
Ja.
Ja. Genau. Gut, also, Boah, ist das Fluffer Girl von Blade Runner.
Ich hab jetzt auch mal ganz kurz meinen Blutdruck erhöht gehabt. Das ist insofern.
Ja, und schon ist der Blutdruck weg.
Und schon fällt er raus, der Philipp. Jetzt ist, glaube ich, dein Headset ausgesteckt.
Ganz genau.
Ganz genau. Dein Kater ist wirklich sehr schlau.
Der ist.
Der weiß, wann du nichts mehr sagen solltest.
Was erzählt dir denn für ein Blödsinn? Das kann man nicht.
Der war toll, der Film. Ich habe dazu super geschlafen.
So. Also ich habe echt gut geschlafen dazu. Und ich habe
das ist schon so heimelig.
Noch mal probieren. Aber
eins müsst ihr mir erklären, also den Film schaut ihr dann auch zu Ende? Also ich breche dann ab bei so Filmen, wenn ich es überhaupt nicht ertragen
kann. Für mich war das tatsächlich eher so wie so ein, wie wenn du beim Lawinenabgang zuguckst. Ja, da schaust du irgendwie einfach weg.
Du meinst wie bei Tom und Jerry, wenn er so die Seiten durchblättert und
ja,
so
machen kann. Noch das war irgendwie so naturkatastrophenmäßig. Du musstest das irgendwie angucken. Ja.
Aber also ich gebe ich verspreche dir, dass ich den jetzt zeitnah anschaue und dann werde ich da ehrlich urteilen und möglicherweise müssen wir da dann nochmal was klarstellen gegenüber den Kollegen.
Es gibt sowas immer einen zweiten Versuch, weil dass ich bei einem Film einschlafe, passiert ja öfters und es ist meistens ist es der Film, aber manchmal halt auch nicht.
Ich muss das noch ganz kurz nachschieben. Ich hatte vorher nicht vor, irgendwelche Randgruppen zu bashen oder sonst irgendwas, sondern einfach nur zu sagen, dass dieser Film kacke war.
Hey, nein, der ist einfach objektiv richtig scheiße. Also das hat nichts mit irgendwelchen Randgruppen oder Trollen. Also alle Trolle, wir lieben alle Trolle, auch Transgender-Trolle.
Moment. Was ist denn Rotten Tomato? Die Rezensionsdatenbank Rotten Tomato habe ich ja schon mal gehört, glaube ich.
Ja. Sollte man kennen.
Eine Wertung von 93%. Ist das jetzt gut oder schlecht?
Das ist ziemlich gut. Ich werde mir das anschauen. Ich glaube, dass wir damit zwei Banausen haben wir grundsätzlich hier.
Ja, also mich würde mal interessieren, wie gut der Biers von Christian und Philipp ist, wenn Rotten Tomato eine gute Bewertung abgibt, weil die Standardabweichung ist.
Da kann man wahrscheinlich so nicht sagen. Sehr hoch. Das ist halt, ich habe den ja mitbekommen, der lief bei diversen Fantasy-Film-Festivals und war der ziemlich erfolgreich, was ja öfters mal auch für solche Kunstfilme und sowas ist.
Ja, spricht ja für meinen Kulturgeschmack.
Das heißt ja nicht, nur weil es jetzt auch bei einem Fantasy-Filmfest lief, heißt es was es mir gefällt, weil da kommt halt auch sehr viel eben so Indie, Alternativ oder auch einfach so Kunstscheiße.
Da ist auch sehr viel Kacke bei, ja.
Genau. Und ich habe den halt, ich lese ganz gerne die Deadline, das ist so ein Filmmagazin über sehr hauptsächlich halt eben über Horror- und Genrefilme und da war der halt auch groß behandelt und da haben sie den auch hoch gefeiert, deswegen habe ich mich dann gefreut, wie ich den auf Amazon gesehen habe und war halt leider, also wieder mal einer von denen, wo ich den Hype nicht nachvollziehen kann.
Aber wie gesagt, Geschmäcker sind da verschieden, ne? Und
Erwartung nicht eingelöst.
Ich bin gleichzeitig die 93% bei Rotten Tomato, muss man auch sagen, wenn das so ein Fantasy-Filmfest-Film ist und ein bisschen so ein Arzi-Fazi-Film, dann kriegt der auch manchmal einfach gute Bewertungen, weil da echt viele Fanboys dann am Start
sind. Die Frage ist halt, welche Zielgruppe ich welchem Publikum ich angehöre, dass ich sage, das ist gut. Finde ich auch sehr interessant.
Ja, also es verwundert mich ehrlich gesagt jetzt auch ein bisschen, Tanks. Ja. Weil ich hätte jetzt nicht als Zielgruppe dafür. Dann, also wenn wir schon bei Azifazi sind, was ja gerade auch so durch die Decke geht, ist ja der Plattform auf Netflix. Oder der Schacht heißt er, glaube ich, auf Deutsch.
Ach ja, genau, da habe ich nur das große Bild da gesehen.
Oh, den habe ich auch gesehen, den habe ich angeguckt.
Ja, guckt euch, also ähnliches Resümee. Was für ein Riesenhaufen Scheiße.
Aber ich habe nicht viel Gutes dazu gehört. Ich
fing
auch
aber tatsächlich recht vielversprechend an, fand ich.
Mhm. Geht so, ja. Ich finde, also am allerbesten, und das ist diese eine Szene, wo er halt, wo diese eine Frau bei ihm ist und versucht, es geht ja darum, dass dieses ein Gefängnis mit auf, glaube ich, über 300 Ebenen oder sowas und auf der obersten Ebene wird eine Platte mit den feinsten Fressalien zubereitet und die fährt dann halt von oben nach unten durch und bleibt immer für wenige Augenblicke auf jeder Plattform stehen und jeder darf essen, so viel er will. Und eigentlich langt es für alle Plattformen, wenn sich jeder nur das nehmen würde, was er braucht. Aber
das passt so voll in die heutige Zeit, einfach mal
ab
so.
Ab Ebene 30 ist eigentlich quasi nichts mehr da.
Ja, dann kacken sie auch noch auf den Tisch.
Da legt jemand noch was rein.
Den meinst du, das ist dann, wenn ich erst um 15 Uhr einkaufen gehe und kein Klopapier mehr da ist.
So ungefähr, genau. Oder die entscheidende Szene ist, glaube ich, wie fast den Film so genau zusammen ist, wo die eine Frau dann versucht, die oben und unten davon zu überzeugen, sich nur das zu nehmen, was man braucht. Und sie legt es dann auch zur Seite, dass halt ja für alle was da wäre. Und natürlich wird sie nicht gehört. Und der eine sagt dann zu denen, die unter ihnen sind, halt so, wenn ihr nicht nur das nehmt, was ihr braucht, dann scheiße ich euch aufs Essen drauf. Und zwar jeden Tag so viel, dass ihr kein sauberes Reiskorn mehr finden werdet. Und dann, und sie so, oh, auf einmal funktioniert's. Aber warum hören die Oberen nicht auf uns? Also, weil ich nicht nach oben scheißen kann. Und das drückt, also, und das ist halt genau, das ist halt so mit dem Hammer, mit dem Holzhammer eigentlich die.
Also ich sag mal so, ich glaube, die Story von diesem Film hätte eine formidable Kurzgeschichte abgegeben.
Genau. Ganz kurz, ich spreche jetzt vom Schacht. Hat es der Christian es geschafft, sich einfach so ellenbogenmäßig, so alle Leute stehen gerade vorm Regal und wissen nicht, welches Klopapier sie kaufen sollen. Da kommt der Christian von hinten.
Entschuldigung, ich brauche die 10.
Und nimmt Stand, die letzte Packung vierlagiges mit Kamille. So stelle ich es mir gerade.
Ich habe ihn dabei unterstützt, ich gebe es zu.
Oh mein Gott.
Sorry.
Okay. Aber wir nehmen
den Podcast gekapert.
Dann mach das jetzt auch noch fertig, das Thema, bitte.
Er war schon fertig. Also das ist einfach echt die ganze Kritik, Sozialkritik an diesem Film ist mit dem Holzhammer. Ja. Und ja, eine Kurzgeschichte wäre echt fein draus gewesen. Aber wie man daraus einen 90-Minuten-Film machen kann, ich habe keine Ahnung.
Ich habe jetzt die Optik wie The Fortress vor mir. Erinnert es daran?
Nein, gar nicht. Nee. Das ist sehr, alles sehr low budget.
Es hat mich am Anfang ein bisschen hier an The Cube erinnert. Ich glaube, The Cube hieß der.
The Cube fand ich aber gut.
The Cube war super. Also auch,
das hat aber nur eine Viertelstunde gehalten.
Genau.
Hat aber nur eine Viertelstunde gehalten, dieses Gefühl.
Dazu sind aber auch die Schauspieler schon zu viel zu beschissen. Gleich am Anfang eben dieser alte Sack.
Schauspieler sind unter.
Aber dann können wir sagen, der Schacht, ist es dann, wenn jetzt das abwägt, Border haben wir jetzt besprochen, hört sich eher Azifazi an, ist dann der Schacht einfach gewolltes Azifazi und eigentlich echter Müll oder was ist das dann? Jetzt ordnen wir das mal bitte ein, Christian.
Oh, einordnen, da bin ich immer ganz schlecht. Ich bin ja sehr subjektiv in meiner Meinung immer. Aber ich sage auch, es ist sehr, sehr gewollt Azifazi.
Ah, okay.
Wir sollten jetzt aber aufhören, über den Schacht zu sprechen. Ich glaube, unser Hörer, der Fuel, wird ein bisschen nervös.
Ich glaube auch.
Ich glaube, Lena fand es auch nicht so cool, oder?
Nee.
Ja, nächstes Thema, oder?
Nächstes Thema. Jetzt sind wir ja, der Schacht war jetzt nicht so die Wohlfühloase, muss ich jetzt schon mal sagen. Ich fand, Border hat, der Tax hat es so schön ausgeführt, da war ich auch schon ein bisschen so.
Aber auch kein Wohlfühlfilm.
Ein ruhiger Film, schön. Und
ohne zu wissen, 93%, also so schlecht kann es ja gar nicht sein.
So schlecht kann es ja gar nicht sein. Dann schaut euch lieber Lock und Key an, da habt ihr mehr besser.
Ja, das hatten wir schon.
Das ist Mainstream, das ist auch gut.
Ich schaue aktuell eigentlich gar nichts an, weil ich seit letzten Freitag, ich habe
Videokonferenz.
Letzten Freitag kam Animal Crossing, was war denn das? Das war der 20. Ne? 20. März. Animal Crossing New Horizons auf der Switch raus. Lange angekündigt, lange gehypt. Ich habe es eigentlich bis zum Release komplett ignoriert, weil ich habe ein paar Screens gesehen und habe gedacht, keine Ahnung, ob das was für mich ist mit diesen komischen Nintendo-Mies und so und habe das irgendwie so beiseite gelegt. Wie ging es euch da? Habt ihr früher da mal was gespielt oder habt ihr das irgendwie groß auf dem Radar gehabt?
Nie mehr mitbekommen, nur aber hat mich nie gereizt.
Weil die Serie gibt es ja schon lange, die gab es ja auf verschiedenen Gameplay-Plattformen und so weiter, ne? Auch da habe ich es nicht wirklich, ist es mir nie aufgefallen.
Ich glaube, es gab auf dem Gamecube gab es das erste, oder? Kann das sein?
Gamecube, okay.
Ja.
Ich habe mich dann, wie gesagt, ich fand es irgendwie, ich habe den Hype mitbekommen und ich fand es, Gamecube erste Version vom Fuel gerade, vielen Dank.
Danke.
Wie gesagt, hat mich gar nicht gereizt. Dann kam es raus. Und schon am Release-Tag habe ich ein bisschen dann Tweets auch mitbekommen, ein bisschen mehr gelesen. Und dann haben wir unseren netten Fuel ja hier gerade auch im Chat, unseren treuen Hörer und Paketsender. Ich mache mal nur kurz ein Getränk auf, dass ich nicht so schmutze im Moment. Jetzt kommt übrigens das Ginger-Bier. Genau. Und er hat mich dann überzeugt, wisst ihr ja, Minecraft taugt mir, ich mag so Spiele, wo ich so mein eigenes Ziel mir ein bisschen erarbeiten kann, wo ich so einen Progress habe, vielleicht von nichts zu einer Villa, so, das taugt mir ganz gut. Bei Minecraft ist ähnlich, du hast halt nichts und baust dir dann irgendwann ein Riesenhaus und Förderbänder und sonstige Sachen. Mir taugt sowas. Also das ist einfach so eine Art Spiel, die mir gefällt. Und Fuel meinte, dann muss ich mir das unbedingt anschauen, muss ich mir das besorgen. Und dann haben wir gedacht, na gut, aktuell passt es ja auch so ganz gut rein, weil man spart sich gerade gewissen Arbeitsweg, hat dann auch mehr Zeit, dann kann man sich auch mal so ein Zeitfresserspiel besorgen. Und dann habe ich zugegriffen, kostet auch seine 59 Euro, ganz normal. Typisches Nintendo-Spiel, das auch in drei Jahren noch 59
Euro kostet. Genau, wollte ich gerade sagen,
Der Preis wird sich nicht verändern. Ja, und hab's dann eingelegt und hab's angefangen zu spielen und war schon auch ein bisschen gehypt von den Ausführungen vom Fuel, weil es halt einfach so das Typische ist, du kommst erstmal ein schönes Onboarding, wirklich nett gemacht. Du bist ja ein Mensch, ein Charakter, den du dir erstmal ein bisschen zusammenstellst, so vom Aussehen her, dass er dir möglicherweise ähnlich schaut. Aber dann sind alle um dich herum, alle NPCs in diesem Spiel sind Tiere. Und da gibt es dann am Flughafen Tiere, die dich entsprechend abfertigen. Dein Pilot wird ein Tier sein. Du kommst dann auf eine Insel, die ist unbesiedelt mit zwei anderen Tieren zusammen. Da gibt es dann auch schon entsprechend so ein Begrüßungskomitee, die dich begrüßen und dir die ersten Tipps und Aufgaben geben. Und du bekommst ein Zelt. Das ist eigentlich alles, was du hast. Und ein paar Items, wenige Items. Ich habe so eine Pritsche bekommen. Ich weiß nicht mal, ob das zufallsgeneriert ist, was man anfangs bekommt. Ich hatte auch eine Switch übrigens gleich. Total toll. Konnte ich gleich in mein Zelt eine kleine Switch hinstellen. Und ein Radio und eine Kiste und eine Lampe. Also sehr spartanisch eingerichtet. Und sonst hat man eigentlich nichts. Und dann geht es halt langsam so los. Also gerade bei diesem Begrüßungskomitee, bei diesen... Was sind das eigentlich für Viecher? Sind das Waschbären? Fuel, klär mich mal auf, weil ich habe keine Ahnung, was das für Viecher sind. Die geben dir immer schon so kleine Aufgaben. Mach mal dies, mach mal jenes, schau dir das an. Du kannst dir auch Tipps abholen. Es ist alles sehr niedlich auch gemacht. Gleichzeitig ist es aber auch so ein Game, wo du sagst, okay, ich will jetzt irgendwie Progress haben. Dann stehen da Bäume rum, dann rüttelst du an den Bäumen, da fallen dann Äste runter, dann sammelst du Äste. Dann sammelst du vielleicht erstmal irgendwelche Grasbüschel und sonstiges, stellst dann fest, ah, die kannst du verkaufen, da gibt es auch eine Währung und du kannst aber auch craften, also es gibt jetzt auch zum Beispiel an einer Stelle eine Werkbank und du kannst anfangen, Dinge zu craften und du bekommst auf einmal zusätzliche Crafting-Items und du bekommst auf einmal ein Smartphone zum Beispiel und weiter will ich jetzt gar nicht unbedingt erzählen, was es für Items gibt. Natürlich kommen irgendwann noch Werkzeuge und sonstiges. Und es hat wirklich einen stetigen Progress gleichzeitig. Und deswegen, Christian, ich hatte anfangs gesagt, das könnte, vielleicht taugt dir das gar nicht. Mhm. Weil eigentlich habe ich anfangs gedacht, es ist so ein typisches Spiel, mach deine eigene Challenge. Überleg dir selber, was ist dein nächstes Ziel und mach das. Das kannst du schon auch machen. Du kannst sagen, okay, ich will jetzt einfach mal alle Pfirsiche ernten, die es auf dieser Insel gibt. Und möglichst viele Pfirsiche haben. Das kannst du dir als Ziel setzen. Das ist, glaube ich, was dich jetzt nicht so motiviert. Gleichzeitig hat es aber auch, wenigstens soweit, wie ich bisher gespielt habe, einen roten Faden, dass du immer wieder Aufträge bekommst oder immer wieder Progress bekommst. Dann heißt zum Beispiel mal, einen Bauplatz auszuweisen, weil ein neues Mitglied auf die Insel kommt, der da ein Museum aufmachen will. Dann musst du halt dich drum kümmern, diesen Bauplatz zu errichten und so. Also es gibt eine Story irgendwie, es gibt eine Storyline, einen roten Faden, keine Ahnung, ob die irgendwann ausläuft oder ob die kontinuierlich so weitergeht. Und die hält einen schon auch am Spielen. Aber ich glaube, es ist eine Kombination aus beiden. Also man muss schon auch wirklich Bock haben, einfach diese Insel zu erkunden und möglichst irgendwie da seinen eigenen Progress zu machen. Da sind auch Flüsse am Anfang auf der Insel, über die du nicht kommst. Jetzt ist natürlich, willst du irgendwie rausfinden, wie komme ich denn da drüber? Das kannst du über Gespräche, aber auch durch entsprechendes Crafting, kriegst du dann Gegenstände oder Hilfen, dass du auf einmal diese Flüsse überwinden kannst und kommst schon wieder in komplett neue Gebiete. Und so entwickelt sich das. Ich habe bisher, der Fuel ist da schon ein bisschen weiter als ich, wenn ich das ernst nehmen darf mit den 320 Spielstunden. Ich denke, ich habe aktuell so um die 5-6 Stunden gespielt. Habe jetzt auch schon... Kleiner Spoiler, kein Zelt mehr, sondern ein Haus und habe mich da auch ziemlich verschuldet. Man muss dann auch immer seine Schulden zurückzahlen sozusagen. Man kriegt ein Haus gebaut, aber muss dann halt Geld erwirtschaften, um das Haus auch abzubezahlen. So, ganz nett gemacht. Eine Sache, und die ist mir aufgefallen, und das muss ich jetzt mal ausführen, weil das ist irgendwie speziell. Also ich glaube, es wird langsam so ein bisschen klar, in welche Richtung das Spiel geht. Aber ein Move, den fand ich genial und ich glaube, der setzt sich auch sofort. Und zwar ist es, ich erzähle es an einem Beispiel. Du bekommst am Anfang ja dieses Zelt und ein paar Gegenstände. Und was will man als erstes, wenn man verschiedenste Spiele wie Sims oder sonstiges gespielt hat? Okay, jetzt will ich da irgendwie dieses Zelt sauber einrichten. Dann hast du die Gegenstände in deinem Inventar und alles, was du eigentlich machen kannst, ist, du stellst dich irgendwo im Zelt hin und kannst diese Gegenstände da droppen und du kannst sie dann noch maximal ein bisschen verschieben. Und es fühlt sich total, und ich habe mir in dem Moment gedacht, boah, wenn das ganze Spiel so bleibt, das ist schon ziemlich nervig und klein und friemelig. Also da immer wieder den Gegenstand hochheben, wenn ich ihn falsch gedroppt habe und so, nervt mich ziemlich.
Das scheint ja so begeistert zu sein, dass hier Leute schon richtig gähnen müssen.
Ja, genau, das ist halt jetzt auch.
Und ich bin gerade echt Feuer und Flamme und ärgere mich, ich will auch eine Switch haben.
Und also jetzt pass auf, wie du
das erzählst,
jetzt macht richtig jetzt, Bock drauf. Was jetzt so richtig spannend dran ist, habt ihr ungefähr das Gefühl, ihr habt jetzt dieses volle Inventar, das sich irgendwie auch ein bisschen sperrig steuert.
Und dann kommen die Zombies. Nein.
Und jetzt kommt's. Und jetzt ist es soweit, jetzt habe ich ja kein Zelt mehr, sondern ein Haus. Und in dem Haus bekomme ich auf einmal eine optimierte Spielbedienung. Ich habe nämlich jetzt auf einmal die Möglichkeit, in dem eigenen Modus die Gegenstände frei im Haus zu platzieren, Bilder an die Wand zu hängen. Und das heißt, über das Spiel hinweg wird die Bedienung komfortabler. Das hat man auch später zum Beispiel. Das Inventar ist momentan eins, du rufst das Inventar auf und siehst alle deine Gegenstände. Es gibt aber jetzt schon ein Item im Store, das man sich kaufen kann. Dann hast du so ein Radialmenü und hast sozusagen eine Quick-Auswahl für bestimmte Items.
Das heißt, es ist am Anfang auch richtig unkomfortabel, wie es vielleicht beim Camping ist.
Richtig, und das ist einfach.
Aber, das
und diese Facette ist großartig. Und wenn sie die weiter durchziehen, Fuel schreibt gerade, es soll sogar Terraforming später noch kommen. Also, wenn das so fortgeführt wird, dann ist das etwas, das kenne ich so aus keinem Spiel. Dass das du ist wirklich
ein Spiel, was sich lohnen würde, dass ich mir eine Switch hole. Ich kann mir gar keine kaufen gerade.
Okay, erster Punkt dazu. Man muss mit diesem kindlichen Style halt zurechtkommen. Es ist halt dieser typische Nintendo-kindliche Style. Ich mag einfach diese Mies. Die mag ich seitdem es die gibt, mag ich die nicht wirklich. Aber ich komme damit klar, weil die restlichen Viecher sind ja alles Tiere. Also restlichen Viecher sind alles Tiere. Das ist kein Problem. Es ist halt alles sehr comicartig, aber es ist insgesamt unglaublich stimmig gemacht. Der Sound ist total nett. Man kann dann sogar, ich habe das bisher noch nicht gemacht, man kann auch auf die Inseln von Freunden fliegen und dann da mit denen rumlaufen. Und der Punkt ist, es gibt auch eine nördliche und eine südliche Gegend, wo man am Anfang sagt, wo man seine Insel haben möchte. Und es gibt im Norden und im Süden verschiedene Items, Gegenstände, verschiedene Bäume und verschiedenes Obst beispielsweise. Und jetzt schreibt der Fuel gerade aus, er will unbedingt meine Pfirsiche, weil er ist im Norden, da gibt es keine Pfirsiche, aber ich habe jede Menge Pfirsiche. Ich habe auch jetzt extra ganz viele Pfirsiche gesammelt, Fuel, das ist schon mal für dich, glaube ich, ein Spoiler. Du musst mir nochmal sagen, wie viele du brauchst, weil dann besuche ich dich mal auf deiner Insel und bringe die mit. Weil ich brauche so viele Pfirsiche nicht. Dafür brauche ich vielleicht was es bei dir gibt. Also auch diese Komponente, und das ist halt gerade in der heutigen Zeit, in der aktuellen Zeit ist das, glaube ich, ein Kunstgriff oder besser gesagt ganz viel Glück, dass ihr Release-Date jetzt letzten Freitag hatten. Wenn ich mir Social Media anschaue, geht das gerade massiv durch die Decke. Die Memes um das Ganze ranken sich schon. Das geht massiv ab. Und ich tippe mal, dass die Verkaufszahlen Ähnliches aussagen, früher oder später. Aber wie gesagt, also das Faszinierendste bisher ist die Komponente, dass das Spiel über die Zeit komfortabler zu steuern wird, über Items, die du dir kaufst. Es gibt keine In-App-Purchases, ganz gut. Du kannst alles über das Geld, das du dir im Spiel erwirtschaftest, kaufen. Das Spiel fühlt sich manchmal auch an, sind wir ganz ehrlich, es fühlt sich teilweise an wie ein Farmville, aber ohne diesen Faktor, dass ich da Geld einwerfe oder dass es zu repetitives Felder abernten ist, damit ich mir irgendwelche neuen Items kaufen kann. Es ist im Fluss und es ist bisher unglaublich gut gebalanced. Und der Fuel hat schon länger gespielt, der könnte jetzt noch sagen, bleibt das denn so? Bleibt das so, wie, sage ich mal, in den ersten 5 Stunden, wo du wirklich das Gefühl hast, das ist aus einem Guss und da hat sich jemand echt das Ganze überlegt. Er schreibt gerade ja, auch nach circa 15, 20 Stunden. Ja, und interessanterweise, es ist also nicht nur dieses typische Minecraft, aber es steckt ganz viel davon drin. Also ich fand es dann schon geil, als ich endlich meine Schaufel hatte und eine Schaufel craften konnte und so und schon gut. Genau, man muss noch dazu sagen, es ist Echtzeit. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mich jetzt in das Spiel einwähle, dann ist es dort auch 22:17 Uhr. Und man bekommt auch täglich irgendwelche, wenn man sich täglich einwählt, kriegt man natürlich wieder irgendwelche Münzen oder irgendwelche Boni. Ne? Klar, man soll natürlich auch dranbleiben an dem Ganzen. Aber gleichzeitig ohne diesen ganzen Faktor, es macht dich abhängig, damit es dir dann das Geld aus der Tasche zieht. Das muss man echt mal dazu sagen. Sondern es nutzt diesen Faktor, der ja eigentlich bei so vielen Mobile-Spielen richtig viel Spaß macht, ohne dass sie dir danach dich sozusagen ein bisschen abhängig machen, um dir ordentlich Geld abzuschröpfen. Und das finde ich schon ziemlich cool. Und ich bin froh, dass ich es mir zugelegt habe. Und ich werde vielleicht noch mal berichten, wenn ich mal ein paar mehr Stunden drauf habe. Ja.
Also genau. Mir gefällt die Optik. Ich schaue mir die gerade an. Ich finde die ist so abstrakt genug, dass man sich nicht aufregen muss. Ja. Also,
nee, genau. Es ist auch so ein Sammelspiel. Es gibt unglaublich viele Achievements. Dann, wenn du 10 Fische, es gibt Fische en masse. Du kannst fischen gehen und dann heißt, wenn du 10 Fische gesammelt hast, kriegst du ein Achievement, kriegst du wieder Ingame-Münzen, kannst dir wieder neue Sachen kaufen. Also darauf musst du Bock haben. Plus, es hat diesen roten Handlungsfaden, dass sich da doch etwas bewegt. Was auch schön ist, dass es nur nicht nur eine reine Sandbox ist, wo du einfach nur tust, worauf du Bock hast.
Du hast jetzt aber kein anderes Animal Crossing vorher gespielt, oder?
Gar keins, gar keins. Ich kannte die Serie auch ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe das dann nur über den Hype um das Neue so mitbekommen.
Weil mich würde mal interessieren, also ich kann es echt immer noch nicht einordnen, was es für ein Art Spiel ist und konnte auch damals eigentlich die nicht so richtig einordnen, was es für ein Art Spiel ist und ob das jetzt mal auch irgendwas anderes ist oder ob das doch immer wieder was Ähnliches ist.
Ja, also es ist, wie gesagt, es ist ein bisschen mehr als so ein typisches Minecraft. Es hat diese typische Nintendo-Optik, es hat einen roten Faden. Aber ja, es ist viel da drin. Du musst Bock haben, dass du dich mal hinsetzt, wie der Fuel jetzt auch gerade schreibt und einfach mal sagt, ich gehe jetzt mal Insekten sammeln. Ich sammle jetzt mal ordentlich Insekten, bis mein Inventar voll ist. Dafür kriege ich dann wieder ordentlich Ingame-Kohle.
Und spürst du da technische Limitierungen, dass du denkst so, oh, das ist eigentlich ziemlich blöd programmiert und ich werde da verarscht? Oder
nee,
denkst du dir so, oh geil, wie tief das Spiel ist?
Ich habe also, ja,
die letzte Tiefe hatte ich ja bei hier unserem Death Stranding-Spiel, wo ich dachte, boah, krass, was für eine Detailliebe, wie weit ist die Technik, dass ich, da kannst du wirklich versinken in der Komplexität des Spiels.
Geh mal an die Mechanik. Also ich habe wirklich das Gefühl, das ist unglaublich ausgetüftelt, diese ganze Mechanik. Wie gesagt, die Technik ist minimalisiert auf diesen kindlichen Look. Eine Sache muss ich sagen, das fehlt mir bisher ein wenig. Was ich zum Beispiel an Minecraft sehr, sehr schätze, ist dieser Survival-Faktor. Den gibt es bisher nicht. Ich weiß nicht, ob da noch ein Twist in dem Ganzen kommt. Das ist wirklich, also in Minecraft gibt es ja zum Beispiel das Thema, dass nachts halt die Zombies kommen oder die Spinnen und man dann schauen muss, dass man safe ist. Dieser Faktor, ich denke nicht, dass es in dem Spiel kommt, weil das passt gar nicht zur Altersklasse auch, ab wann das Spiel gespielt werden soll oder kann. Und es wäre da wahrscheinlich dann zu gruselig im Vergleich zu einem Minecraft. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht kommt es auch noch, aber der Faktor, der wäre noch schön, weil sozusagen in erster Linie den ganzen Crafting-Anteil hat, aber diesen Survival-Anteil nicht so wirklich. Du hast, ist es auch nicht so, dass du Hunger und Durst hast, zum Beispiel, selber. Naja, aber eine Sache, die ich auch noch sehr nett finde, ist, wenn man fischen geht zum Beispiel, ist es nicht so, dass man den Fisch danach auf den Grill schmeißt, sondern man bringt den Fisch dann zum Museumsdirektor oder zu einer anderen Person. Der Fisch ist dann in so einer Plastiktüte und wird dann eben im Museum ausgestellt. Das heißt, da merkt man, dass auch die Bäume zum Beispiel, wenn ich Holz hacke, ich glaube, später im Spielverlauf kann ich auch Bäume umschlagen, aber am Anfang ist es so, ich hau an den Baum dran und dann fällt Holz raus, das ich dann mitnehme und der Baum lebt einfach weiter. Also schon witzig gemacht. Ja.
Super spannend. Also irgendwie ärgert es mich, dass das nicht auf meinen Plattformen zur Verfügung steht. Ich würde das echt gerne anzocken. Ich ziehe mir das auf YouTube mal rein.
Ziehst dir mal rein, Tax. Du wirst ja immer abgestempelt, dass dir die Grafik das einzig Wichtige ist. Ja?
Nein, überhaupt nicht. Nee, schaut ja schon so
deswegen sage ich ja auch, wirst immer abgestempelt. Bei der Switch ist es so, wenn du sagst, da gibt es einige Titel, die wirklich großartig sind, die gibt es halt nur auf dieser Plattform. Plus, es ist eine mobile Plattform, du kannst dich halt einfach mal irgendwo hinhocken und einfach spielen. Ja, das ist schon mal was anderes, als sich vor den Fernseher zu setzen und die PlayStation anzumachen. Da musst du nur die Abstriche ein bisschen in der reinen Technik machen, obwohl es für so eine Plattform immer noch eine geile Technik ist, muss man auch sagen. Das ist ein mobiles Gerät. Ne? Deswegen schau dir mal Videos an. Gerade das Onboarding so am Anfang, ob dir das gefällt, das lässt schon viel drauf schließen.
Das hat mich vorhin auch getriggert, weil du meintest, das Onboarding ist so schön, ja. Das muss ich mir unbedingt angucken.
Deswegen schau dir mal ein Let's Play an, ja. Einfach Folge 1 Let's Play Animal Crossing New Horizon auf Switch und dann weißt du, glaube ich, auch, ob es dir gefällt oder nicht. Relativ schnell.
Ich guck mal, was so eine Switch kostet.
Das machst du. Gut, das war's. Philipp und Christian sind eingeschlafen.
Nächstes Mal hören wir dann den Rant, warum deine HomePods nicht mit der Switch funktionieren.
Ja, das hören wir vielleicht das nächste Mal. Aber wir wollen ja nicht spoilern, was ich bis dahin gemacht habe. Doch, einen Spoiler kann ich geben.
Unnützes Wissen des Tages, ich habe es gerade entdeckt, es gibt jetzt endlich 50 Meter lange Thunderbolt-Kabel mit optischer Verbindung. Dinge, die die Welt nicht braucht, aber ich finde es einfach geil. Vielleicht kann ich damit mal die Geräte miteinander verbinden.
Bitte.
Die Switch mit ins Bett nehmen und per optischen Kabel die HomePods verbinden.
Und diesen Bericht beim nächsten Mal.
Ja.
Wir wären alle ziemlich
happy. Es leuchtet blau.
Oh mein Gott, es leuchtet blau.
Cool. Und vielleicht machen wir nochmal einen Animal Crossing-Bericht, wenn ich mal weitergespielt habe. Gut. Das waren die aktuellen Themen. Ich finde ja, dass unser Hauptthema heute ist auch ein sehr aktuelles Thema, weil es ja doch auch wieder viel mit ich brauche eine große Spielbibliothek zu tun hat. Gerade in den aktuellen Zeiten hilft mir das, wenn ich da eine große Spielbibliothek habe. Und wir haben das Thema auch schon öfter angeschnitten. Wir wollen heute etwas intensiver über alles sprechen, was so um das ganze Thema Cloud Gaming und Videospielabos geht. Und da mal ein bisschen tiefer reinleuchten und auch mal auseinanderhalten, welche Services gibt es da? Was können die, was können die nicht? Und welche Erfahrungen haben wir mit denen gemacht? Ja, und dazu haben wir auch eine relativ lange Liste. Wir werden mal schauen, auf welche Themen wir kommen, wann wir merken, okay, jetzt haben wir, glaube ich, das Wichtigste abgehandelt. Wer will denn starten? Ich habe jetzt gerade so viel gefaselt. Ich würde ja gerne, ich würde gerne über PlayStation Now euch berichten, weil ich da ein bisschen, ich habe ein Abo abgeschlossen und habe es mir mal angeschaut.
Aktuell schon spannend.
Ja, finde ich auch. Aber ich habe jetzt gerade irgendwie, finde ich schon wieder leer gequatscht. Das ist einfach, ich bin so leer gequatscht. Deswegen will vielleicht jemand anders kurz mal ein Thema anreißen. Wollen wir vielleicht mit Apple Arcade oder Xbox Game Pass starten? Vielleicht, was meint ihr?
Ja, wir können gerne nur mal über Apple Arcade sprechen. Ich hatte irgendwie den ersten Probemonat genossen, hatte dann frühzeitig das Abo beendet und dann gelernt, ich kann es nicht fortsetzen. Aber die Challenge war wirklich, auf einmal waren die ganzen Spiele da und ich wusste aber gar nicht, oh, das ist ja gar nicht so kuriert, was muss ich denn da jetzt überhaupt spielen? Also ich war da echt überfordert, das war mir fast zu viel Auswahl. Auf der einen Seite beschwert man sich so, oh, ich muss immer ein Spiel kaufen und dann weiß ich nicht, muss ich schon wieder ein neues Spiel kaufen? Aber das war mir zu viel Auswahl. Und was ich nicht wusste, werden dann die Spiele irgendwann deinstalliert? Also werden die dann rausgenommen, so wie bei Netflix, dass ich sage, oh, also mir geht es immer so, ich tue dann einen spannenden Film wie Border in meine Wunschliste reinsetzen.
Ja, ja.
Und dann erinnere ich mich schon 5 Jahre später, hey, da war doch dieser Film. Dann klicke ich drauf, dieser Film steht zurzeit nicht zur Verfügung. Oder viel schlimmer, selbst bei Apple, du drückst dann drauf und dann kommt ein undefiniertes Verhalten, dann reagiert die UI nicht, dann steht nämlich, oh, es tut uns leid, dieser Film ist schon seit 2 Monaten vergriffen. Man könnte ja sogar den Kunden anteasern und eine Mail rausschicken oder sagen, hey, Tex, jetzt noch 2 Wochen lang diesen Film anschauen, da macht es ja sogar noch mehr Bock, dann würde ich mich aktiv hinsetzen.
Ja, das ist super seltsam, aber aber es ist in erster Linie es ist auch im Gaming, da werden wir auch drauf kommen später noch, auch in den Gaming-Abos gibt es das, aber bei Apple Arcade ist es halt einfach so, es ist halt ein Walled Garden. Das muss mal klar sein, dass alle Titel, die da drin sind, die gibt es halt auch nur bei Apple Arcade. Da ist meine, beziehungsweise auf anderen Plattformen. Aber wenn du im Apple-Universum bist, dann gibt es ein Spiel halt nur in Apple Arcade und nicht zusätzlich auch noch so im Store.
Finde ich einen schönen Ausdruck, höre ich zum ersten Mal den Walled Garden.
Ja, also es ist ja eigentlich das ganze Apple-Ökosystem ja schon an sich, kriegt immer wieder gern diesen Marker. Und dann ist es auch so, also bei mir war es auch so, ich hatte viele Spiele installiert aus Apple Arcade, habe das Abo auslaufen lassen. Die Spiele bleiben weiterhin markiert und ich erkenne auf meinem Homescreen nicht, welches der Spiele Apple Arcade ist und welches ich so installiert habe. Das ist nicht zu erkennen. Wenn ich allerdings auf ein Spiel draufklicke, dann kommt halt die Meldung, ich habe kein Abo mehr und hier kann ich mein Abo verlängern und so weiter und so fort.
Das ist einfach das DRM von Apple, was wahrscheinlich schon seit 100 Jahren drin schlummert.
Ja, ja, ja. Und ich hatte übrigens dieselbe Erfahrung wie du am Anfang, als das Ganze gelauncht ist. Unglaublich viele neue Titel. Ich wurde komplett überfahren, das habe ich ja schon mal berichtet. Ich habe es dann deswegen auch auslaufen lassen, weil es mir einfach zu viel Content war und ich auch keinen Bock irgendwie auf Mobile Gaming gerade hatte. Obwohl die Qualität, glaube ich, stellenweise wirklich gut ist bei diesen Titeln. Das hat was ich gehört habe, nachgelassen, so dass immer wieder neue Sachen kommen. Also es scheint jetzt ziemlich viel da zu sein, aber jetzt tröpfeln neue Sachen eher spärlich rein, war so meine letzte Info. Da kann ja jemand, der da mehr weiß, aus dem Chat vielleicht.
Ja, und vielleicht, vielleicht schiebt es so einen Riegel vor. Also es gibt es ja auf der iOS-Plattform ganz schrecklich oder auch bei Android wahrscheinlich, dass die Spiele einfach immer nur daraufhin optimiert sind, please insert coin.
Ja.
Dass du wirklich so aus Versehen auf die Coins kaufen klicken musst und dass es gar nicht mehr um Spielprinzip geht, sondern echt so offensichtlich, dass der Spielreiz darin besteht, gerade nicht auf diese Pay-Mechanik drauf zu klicken.
Ja.
Also das ist manchmal eher das Spielprinzip, was ich manchmal feststelle.
Genau, das ist natürlich schön vielleicht bei den Apple.
Damit auf, ja, also
ja mit den Apple Arcade-Titeln, die sind halt so nicht. Also da, die sind schon für sich ganz vollwertige Titel. Christian, klär mich mal auf, du hast das, glaube ich, damals gepostet. Es ist doch ziemlich ähnlich oder ziemlich gleich, hat doch Google auch sowas Ähnliches dann gelauncht für die Android-Plattform, oder?
Genau, ich habe jetzt leider vergessen, wie es heißt. Irgendwas Google Play, irgendwas.
Ja, halt. Die sind da direkt mitgezogen.
Wir hatten es ja mal genau auch bei diesem Mobile-Plattform mit zum Start von Arcade. Die sind mitgezogen und das war so ein ganz dubioses Angebot, bei dem, glaube ich, die Entwickler nach Spielzeit im Spiel entlohnt werden. Also dass so Grind-Spiele, so ganz kreislige, lukrativer da drin sind für die Entwickler als wie so echte Perlen. Und da finde ich halt den Ansatz, den Apple verfolgt. Also die kuratieren ja da unglaublich. Also die sortieren aus, die schauen, was familientauglich ist und was wirklich Spielspaß hat und schauen halt dann auch auf Exklusivität. Wo ich jetzt, ja, finde ich manchmal nicht so gut, aber das ist da schon vertretbar. Ja.
Hast du auch ein Apple Arcade-Abo daheim? Oder weil du es so
genau. Ich wollte es mir schießen eigentlich. Mhm. Weil, also wie ich habe ja meiner Frau zu Weihnachten ein iPad geschenkt und habe ich mir gedacht, eigentlich wäre das ja ein optimaler Grund, auch Apple Arcade anzunehmen. Aber ich habe doch irgendwie gemerkt, ich habe so viel zum Zocken, dass ich jetzt nicht Apple Arcade auch noch brauche.
Also das ist, sagen wir mal, für jemanden, um da mal unser Thema so aufzurollen, für jemanden, der gerne Mobile spielt, der eh lieber auf seinem Phone unterwegs ist und mal aus Instagram kurz mal rausgeht und vielleicht eine Runde spielt und ein iPhone hat, der sollte sich auf jeden Fall, kann man schon sagen, den Testmonat bei Apple Arcade mal anschauen. Einfach zu sehen, wenn da ein paar Titel sind, die einem gefallen, kann man die gleich spielen. Oder wie viel kostet denn das Abo eigentlich jetzt? Im Monat waren das 5 Euro? Es ist nämlich auch gefühlt schon ein Kampfpreis, wenn man überlegt, wie viel Content man dafür bekommt.
Ja. 4,99.
Und für 4,99, wenn man gerne auf Mobile spielt und eben auf der Apple-Plattform unterwegs ist, würde ich fast sogar sagen, ein No-Brainer. Wenn man dann irgendwann mal durch ist und es sind wirklich viele Titel drin, dann kann man ja auch das Abo erstmal wieder stilllegen und wenn neues Zeug reinkommt, kann man ja immer nachschauen, dann holt man sich halt wieder mal ein Abo. Also auf jeden Fall Mobile-Plattform cool und wenn es bei Android, wenn es das halt auch noch so gäbe, dann wäre auch die Plattform da versorgt. Deswegen die Frage, ob du da weißt, ob das irgendwie dann weiterverfolgt wurde oder ob das eher so war, wir müssen jetzt auch mal mitziehen, aber eigentlich so richtig einen Plan haben wir gerade nicht, was wir da machen.
Es klang mehr so, wir kontern halt mal, aber so richtig, wie halt dann Google auch so ist, in seinem Marketing extrem erfolgreich, redet da jetzt auch kein Sau mehr drüber.
Ja, scheint so ein Google-Problem zu sein, ne? Ja.
Manchmal könnte man das so glauben, ja.
Das war
Play Pass heißt der Play Pass.
Ja. Das war jetzt fast eine perfekte Überleitung. Ich würde aber trotzdem gerne den Tax fragen. Sonst noch was zu Apple Arcade? Hast du jetzt gerade noch ein Abo? Nicht mehr?
Nee, habe ich nicht abgeschlossen, weil ich habe noch genügend Content.
Aber ich hätte gedacht, ich hätte gemeint, du bist die perfekte Zielgruppe dafür, weil du bist doch der auf der Couch, Sitzer mit dem iPad in der Hand und dann mal kurz irgendwas Nettes spielen.
Ja, aber irgendwie gab es dann doch keine Spiele, die mich so gereizt haben. Also ich habe echt alle Apple Arcade-Spiele runtergeladen und dachte, wow, jetzt geht's richtig los, jetzt verfalle ich diesen Spielen. Und wenn du über diese Switch-Spiele redest, dann reizt mich das irgendwie mehr. Also vielleicht versteht Nintendo einfach dieses Storytelling oder diese Immersion, obwohl es begrenzte Technik hat, viel, viel besser.
Sicher. Vielleicht hast du auch die falschen Titel erwischt. Es sind wirklich ein paar sehr gute dabei. Da ist zum Beispiel ja auch
alle runtergeladen,
das von den Monument Valley-Machern zum Beispiel.
Ja,
ich weiß. Assemble with Care, das ist nett, ist halt auch ein Visual Novel eher. Und so, also es gibt coole Titel, wie gesagt, probiert es aus, wenn ihr gerade ein bisschen Zeit habt, vielleicht auch und viel auf der Couch sitzt und ein Handy oder ein iPhone in der Hand habt, dann.
Außerdem muss ich ja noch Death Stranding spielen.
Also, ja, gut, ja, bei dir ist es ja noch ein, du hast da noch einen Langzeit.
170 Stunden, also, der Urlaub kommt.
Sehr gut. Wir hatten gerade schon kurz Google angerissen und was wir ja tun könnten. Wir könnten mal kurz in die Runde fragen: Hat von euch irgendjemand selbst oder von Dritten Feedback zu Google Stadia bekommen? Wir haben es ja schon mal übelst verrissen, aber wir haben es ja alle nicht. Deswegen war die Frage, außer nur gelesen. Kennt ihr jemanden, der Google Stadia hat und das nutzt?
Schweigen im Walde.
Gibt's das denn wirklich?
Es klingt echt fast so wie, gibt's das echt?
Ja. Ja. Also ich hab's, ich hab immer gehofft, es gibt vielleicht doch mal irgendwie so eine kostenlose Trial oder sowas, dann hätte ich es ausprobiert. Aber dieses Prinzip, dass ich mir da wirklich irgendwas kaufen soll oder irgendwie monatliche Beiträge für schlecht Qualität oder irgendwas, das sehe ich halt einfach keinen Meter weit.
Ja, also ich habe
öfter mit dem Gedanken gespielt, weil ja immer wieder, Future of Gaming und was weiß ich was. Und ja, mal so einen Monat oder so testen, aber es ist mir nicht mal den Monat testen wert, weil sonst müssten wir die Spiele dazu kaufen. Das ist ja total bescheuert.
Ja, es gibt dieses Abo-Modell, das schreibt der Fuel auch gerade, ohne gekaufte Spiele, da sind ein paar Titel schon drin. Nur ich glaube, das sind alles Titel, hast du sicher schon gespielt.
Ja, die interessieren mich jetzt nicht so.
Die haben es ja auch wieder angekündigt, was da reinkommt. Jetzt haben sie groß getan, das SteamWorld Dig und SteamWorld Dig 2 kommt rein und so Geschichten, wo ich mir auch nur denke, Applaus.
Ja. Was wirklich gut funktionieren muss, und wir können ja so viel lachen, wie wir wollen, über diese negative Latenzsache, die sie vorher gepostet haben oder in einem Interview gesagt haben, bevor es rauskam. Wenn man nochmal jetzt aktuell schaut, so bei den meisten Reviews ist es halt einfach so, dass Google Stadia die beste Latenz von allen Streaming-Anbietern hat, die irgendwie Game-Streaming machen. Natürlich keine negative, aber eine verdammt gute. Und rein technisch muss es wirklich verdammt gut sein. Ich glaube, sie haben ihr Hauptproblem mit dem Spielekatalog und diesem Angebot, sage ich jetzt mal, ich nenne es mal Angebot, dass du dir deine Spiele dann halt zum Vollpreis kaufst, um sie zu streamen. Das macht ihnen gerade die Probleme und da haben sie auch nicht groß was verändert bisher. Ne? Und sie preisen die Spiele an, die wie alt sind? 5 Jahre.
Eben, genau. Oder auch die du jetzt zum Vollpreis kaufst, sind ja Spiele, die im PC oder von mir aus auch sogar in anderen Streaming-Märkten oder sowas da halt für deutlich günstiger verkauft werden.
Ja.
Das verstehe ich halt nicht.
Ja, weil vielleicht ihr Quality of Service so gut ist. Vielleicht sind sie da so
selbstbewusst. Ich verstehe das ganze Konzept nicht. Weil auch am Ende, wenn ich ein Spiel kaufe, ich kann es nur nutzen, solange ich ein laufendes Abo habe. Was soll das denn?
Ja.
Also ich meine, ich kaufe mir jetzt für 60 Euro oder irgendwas ein uraltes Assassin's Creed, das ich für 5 Euro auf jedem Grabbeltisch kriege inzwischen. Gerade die Ubisoft-Spiele haben ja einen Preisverfall, der ist nicht mehr feierlich.
Es ist unglaublich. Das ist so, wie wenn ich, ich stelle mir das so vor, ich schließe ein Spotify-Abo ab, muss mir dann aber die Musik, die ich dort hören will, kaufen. Und wenn ich das Spotify-Abo nicht mehr habe, kann ich die Musik nicht mehr hören.
Ja, genau so ist
es. Kein Mensch würde das machen. Genauso bei
Netflix. Ich glaube aber, die gleiche Anzahl Menschen hat auch wirklich ein Stadia gekauft.
Ja, also und es ist immer noch
gegeben. Also
es ist immer noch in aller Munde.
Da. Ja. Aber jetzt überleg mal, welches Bohai sie gemacht haben vor ihrem Launch und jetzt hörst du gar nichts mehr. Also es kommen ab und zu mal so richtige Kracher wie SteamWorld Dig oder sowas, die angekündigt werden, dass sie da dann auch laufen. Aber hier irgendwie was Aktuelles oder so, so richtig.
Ja, seltsam. Und auch gehört. Exklusivität fehlt auch ein bisschen. Sowas ist einfach Zugpferd für deine Plattform. Wenn du sowas nicht hast, hast du da einfach ein Problem. Der Fuel im Chat hat noch geschrieben, er kennt doch wirklich jemanden, der Stadia benutzt, allerdings nur im Abo-Modell. Und der hat auch, also keine gekauften Spiele. Verstehe ich auch. Wer macht das freiwillig? Und der schreibt halt auch, die Technik ist gut. Und ich glaube, das ist halt einfach der Punkt. Google halt kann, ist Technik. Die sind halt ein echt durch und durch Tech-Unternehmen. Aber in so einem Sektor, sei es ihr Movie-Streaming oder sonstiges, ich kenne da nichts, was irgendwie groß durch die Decke geht, wo du sagst, das kriegen sie hin. Vielleicht auch nicht, nur nicht richtig vermarktet, das ist der nächste Punkt.
Ja, nicht richtig vermarktet soll auch
sein. Und gerade jetzt mit den Spielen, Wir werden sehen. Also vielleicht kriegen wir ja noch mal einer von uns mal eine Stadia. So, vielleicht liegt die zufälligerweise mal irgendwann im Briefkasten. Ja. Kaufen werde ich mir keine.
Ich finde es halt so faszinierend, wie ruhig es da drum geworden ist. Und jetzt würde ich ja sagen, also bei manchen Themen würde ich ja sagen, es ist außerhalb von meiner Filterblase, aber das definitiv nicht. Also egal, wo du dich auf den Gaming-Seiten, da kommt immer wieder dann nur mal so ein bissiger Kommentar noch Seitenhieb, so, ha, jetzt sind da hier die Spielerzahlen veröffentlicht worden und ja, es sind halt doch nur noch, keine Ahnung, 10. Es ist wirklich miserabel schlecht. Und Google hamstert ja da auch Spieleentwickler und Produzenten, haben sie ja auch große Namen, haben sie groß rumgetrommelt auch noch im Vorfeld, dass hier Jade Raymond arbeitet bei einem exklusiven Stadia Studio an Spielen und so. Aber was ist jetzt damit? Also so ganz gar nichts mehr dazu, sich zu äußern, ist halt doch komisch.
Ja, und wie gesagt, wir in unserer Filterbubble sollten da eigentlich viel und alles mitbekommen und dafür ist da sehr, sehr ruhig. Also da kriege ich echt wenig. Wie du auch.
Ja, hier und wieder
du mal. Du hörst eigentlich nichts.
Nein. Nee, genau. Ja. Gut. Dann können wir, glaube ich, das auch abhaken, wenn wir sowieso nichts dazu wissen. Und wir haben auch versucht, jetzt nicht zu intensiv drüber zu ranten, was wir nicht mehr machen wollen über Themen, die wir nicht kennen. Außer wir haben Lust drauf, dann machen wir es doch.
Wer hat das gesagt?
Außer wir haben Lust drauf, dann machen wir es doch.
Ich war gerade erschrocken, Entschuldigung.
über Google Stadia haben wir genug gerantet, deswegen lassen wir das. Ich würde jetzt gerne direkt doch mit PlayStation Now weitermachen, weil es nämlich zum einen gut zu Google Stadia passt und zum anderen auch eine Überleitung zu Xbox Game Pass am Ende liefert, weil PlayStation Now ja da eher ziemlich breit aufgestellt ist, sage ich jetzt mal. Jetzt sagen wir mal erstmal kurz was zur Historie. Zu dem Ganzen. Das war damals noch vor der PlayStation 4-Zeit. Da gab es ja einen Streaming-Service, der steht auch auf unserer Liste, Gaikai. Und ich habe mal nachgeschaut, ich wusste das nicht, ich musste das auch rausgoogeln. Wusstet ihr, dass der CEO von Gaikai, die 2008 gegründet worden, der David Perry, war?
Ja, ist MDK.
Ja, aber mir war nicht bekannt, dass der Kollege auch Gaikai gelauncht hat. Der ist genau, Earthworm Jim, MDK, Messiah. Übrigens auch Enter the Matrix, das haben wir ganz vergessen in unserem Remedy-Ding, als wir über Matrix gesprochen haben. Es gab ja mal so einen Matrix-Spiel.
Sehr geil.
Der war da, das war sein Ding und er hat dann auch eben diese Gaikai-Firma gegründet, die Streaming machen oder Streaming gemacht haben und da auch recht erfolgreich waren in dem, was sie als Technik bereitgestellt haben. Deswegen wurden sie dann auch früher oder später, ich glaube 2012 oder sowas, von Sony aufgekauft. Für einige Millionen Dollar. Und Sony hat damals schon gesagt, wir wollen Gaikai für unsere PS4, für bestimmte Themen brauchen wir die und wollen wir deren Technik verwenden. Das heißt zum Beispiel das Remote Play, also dass ich Spiele am Rechner spielen kann, die sozusagen von der PlayStation auf den Rechner gestreamt werden. Das war wohl mal, ist vielleicht immer noch Basis die gleiche Technik, die von Gaikai damals aufgekauft wurde. Und natürlich auch die Leute, die mitgekauft wurden und sowas mal aufgesetzt haben. Ich glaube, da ist auch viel Köpfe sind da mitgekommen, die wichtig sind, dass man sowas auf die Beine stellt. Und natürlich dann auch ihr PlayStation Now Service, den sie ja auch relativ nah zum PlayStation 4 Launch dann auch gelauncht haben. Erstmal aber auch in USA. Der war ja lange Zeit nicht in Europa verfügbar, ne Christian? Du kennst ja Leute mit US-Account, hättest du dann oder hätte die Person mit US-Account sich sowas kaufen können? So ein PlayStation Now oder kommt es wirklich auf die Region an, wo du sitzt?
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Person, die ich da kenne, das nicht sogar mal probiert hat und dann hieß es, aber da ist dann auf einmal doch ein IP-Filter da gewesen. Mhm. Ich weiß es nicht. Also, ja.
Und da, es war immer so gedacht, also die Idee, die sie hatten, war ja, dass sie damit überhaupt Spiele von PlayStation 3 Spiele streamen können auf die PS4, was ja rein technisch wohl ein No-Go war, PS3 Spiele wirklich lauffähig auf die PS4 zu bekommen, weil die Architektur so anders aussieht. Sie hatten danach wirklich Sony-Fernseher am Start, die PS Now-mäßig ausgestattet waren. Das haben sie dann aber auch früher oder später eingestellt. Und es hat sich so ein bisschen rauskristallisiert, oder das war immer mein Gefühl eigentlich bei PlayStation Now, irgendwie, das kam dann auch in den europäischen Markt und in den deutschen Markt und ich hatte immer so das Gefühl, wer braucht denn das und funktioniert das und eigentlich ist es viel zu teuer. Das Preismodell war nämlich auch sehr unverschämt, glaube ich, initial. ich weiß gar nicht mehr die alten Preise, was das
im Monat kostet. Ich glaube, die waren 15 hat. Euro oder so im Monat.
Wenn nicht noch mehr, ja. Also das war wirklich so, dass du sagst, puh, das geht jetzt ein bisschen über die Schmerzgrenze hinaus. Das war auch in einer Zeit, wo man noch nicht 50 Abos hatte, wie heute. Da war das irgendwie nicht das Richtige. Und dann haben sie auch, ich denke, sie haben irgendwie gemerkt, sie kriegen halt keine Kunden. Das funktioniert halt einfach zu wenig. Haben dann eben auch ausgedünnt, haben es von verschiedensten Plattformen wie eben den Fernsehern auch runtergeschmissen und haben es auch, haben den ganzen Service ein bisschen gestreamlined. Und jetzt sieht es so aus, dass PlayStation Now ja ein neues Preismodell bekommen hat. Es gibt zum einen eine 7-Tage-Testversion und dann kostet es, glaube ich, 10 Euro aktuell oder 10 Dollar, 8 Euro ist dasselbe im Monat und wird halt für beim Jahresabo günstiger. Es gibt auch ein 3-Monats-Abo. Also sag mal 10 Euro, wenn man jetzt erstmal sagt, okay, ich kann da drauf mal ganz basismäßig einige PS2-Spiele, jede Menge PS3-Spiele und auch einige PS4-Spiele streamen. Das ist letztendlich, was das Ganze anbietet. Zusätzlich haben sie dann auch noch gar nicht vor allzu langer Zeit angefangen, dass man PS4-Spiele und PS2-Spiele zusätzlich downloaden kann. Am Beispiel zum jetzt, also ich habe mir jetzt diesen Test 7 Tage mal geschossen. Muss man dran denken, dass ich es wieder kündige, aber vielleicht behalte ich es auch. Da kommen wir gleich zu. Und was mich natürlich interessiert hat, jetzt relativ neu ist ja Control, eins unserer meistbesprochenen Spiele, auch im PlayStation Now verfügbar. Auch da übrigens, Tax, ist es so, dass Spiele, gerade die größeren Titel, nach einer gewissen Zeit, es steht am Anfang schon dabei, nach einer gewissen Zeit aus dem Service wieder verschwinden. Ich glaube, dass Control jetzt 3 Monate oder so verfügbar ist und danach ist es auch nicht mehr verfügbar. Hast halt jetzt die Zeit, es zu spielen und dann ist es halt auch wieder weg.
Dann kommt es halt weg.
Genau, das ist wohl, es wird so gehandelt. Keine Ahnung, wird es seine Gründe haben. Es sind auch oft Marketing-Vehikel, solche Titel halt einfach drin zu haben. Genau, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe hier natürlich. Das ist
vielleicht genau der Grund, wirklich, dieses Marketing-Vehikel so: Hey, hast du schon gehört, das Spiel ist so und so da, und dann wird es für 10 Tage publiziert. Ja. Und dann wissen sie genau, Zielgruppe, so und so viele Personen, da ist der Schaden nicht so schlimm, was kostet es uns?
Ja. Und vielleicht, wenn du mal auf der Plattform bist und das Spiel weg ist, dann bleibst du ja trotzdem drauf und dann spielst du halt andere Sachen. Naja, auf jeden Fall mal zur User Experience. Also, diese App ist ja auf der PlayStation direkt immer sehr präsent. Manchmal passiert das bei euch auch, Christian oder Tax? Die rutscht manchmal nach vorne. Auf einmal ist die wieder meine meistgenutzte Anwendung, sozusagen ganz links, wenn ich die
PlayStation anmache. Ja. Da ist auch so manchmal Werbung für einen besonderen Sale oder so. Ja,
das fühlt sich, ein bisschen übergriffig an der Stelle, ein bisschen werbungsmäßig. egal, dann am Ende ist es halt auch nur erstmal ein Klick. Dann klickst du noch 2-3 Mal und dann bist du schon in der PS Now App, die unglaublich aufgeräumt wirkt, die entsprechend einfach eine lange Game-Liste anzeigt. Du entsprechende Filter auch hast, nach Genres, aber auch nach Plattform, kannst sagen, ich will nur die PS4-Spiele sehen. Es gibt auch so am Anfang so einen Startscreen, so ein bisschen kuratiert, wo dann steht, die meistgespielten Spiele, die neuesten Games und sonstiges. Das Übliche halt, wie in einem Store eigentlich. Dann habe ich gleich mal geschaut, okay, da ist ja Control auch, auf Control draufgeklickt und jetzt habe ich eben die Möglichkeit, Control entweder runterzuladen. Und da ist ganz wichtig dabei, das ist die vollwertige Control-Version. Das heißt, wenn ich das runterlade, läuft das Spiel 100% so, oder das ist dieselbe Version, die ich auch im Store kaufen kann. Also volle Auflösung, alles, was dazugehört. Wenn ich die Version allerdings streame, und das ist eine Krux an dem ganzen System bisher, dann ist aktuell das Streaming maximal 720p in der Auflösung. Das fällt jetzt bei PS3-Titeln und bei PS2-Titeln nicht wirklich ins Gewicht. Was ich gemacht habe, Control habe ich ja, ich habe es sogar noch installiert und ich habe es ja auch intensiv gespielt. Ich habe natürlich Control jetzt mal gestreamt. Zwei Sachen dazu. Man wartet also wirklich nicht unbedingt länger als, ich habe eine 50 Mbit Leitung übrigens, dazu vielleicht noch als Information. Da warte ich nicht länger, als wenn ich das Spiel normal starte, dass die ersten Title-Screens kommen und ich ins Menü komme. Absolut genau selbes Feeling. Ich hatte sogar ein bisschen das Gefühl, als ich das Spiel dann gestartet habe, ging es ein bisschen schneller, als wenn ich die installierte Version starte. Wir kennen ja die Ladezeiten, in dem, gerade wenn man gestorben ist bei Control, dann dauert das ein bisschen. Hat sich gefühlt flotter angefühlt. Ich habe aber auch nicht so weit gespielt, dass es mal komplexer wurde von den Levels oder Gegnern oder sonstigem. Das war das eine. Und was total faszinierend war, meine PlayStation hat keinen Mucks von sich gegeben. Die war halt einfach genauso leise wie im Menü. Also kein lauter Lüfter, einfach nichts. Naja, es wird ja auch nur einfach, es wird halt ein Videosignal gestreamt.
Das ist ja mal eine nette Abwechslung, ne?
Ja. Das ist wirklich eine nette Abwechslung und das war auffällig.
Aber
war
Peter,
Ich habe die Kopfhörer abgenommen und konnte es nicht glauben, wie leise diese PlayStation ist.
Für den Benchmark, hast du denn mal die Karte aufgemacht bei Control?
Nein, aber das werde ich natürlich noch nachholen.
Wenn das flüssiger geht als lokal, dann ist das echt ein Argument für Streaming.
Aber das Krasse ist wirklich, also gefühlt lief es, ich habe nicht gemerkt, dass es streamt. Auch während des Spiels habe ich nicht, es hätte auch das installierte Spiel sein können. Mit dem einen Punkt, es ist ein PS4-Spiel, die Auflösung von 720p war spürbar. Also es waren Texte etwas unscharf. Überhaupt merkte man, da fehlt es an Pixeln. Und deswegen würde ich schon mal gleich sagen, wer PS4-Spiele in seinem vollen Glanz spielen möchte, für den ist PS Now in meinen Augen keine Option. Weil man eben genau diese technische Einschränkung hat. Die ist frappierend und die ist spürbar, gerade wenn man weiß, wie das Spiel eigentlich aussieht. Vielleicht ist es angenehmer, wenn man sagt, okay, ich will mir die Spiele alle nicht kaufen, für mich ist das eine Option, ich will die 10 Euro zahlen, das ist nicht so teuer im Monat. Vielleicht ist es dann eine Option, dass man darauf verzichtet und es ist okay.
Es gibt ja auch die Leute, die sehen die Pixelunschärfe nicht. Also wir zum Beispiel meine Frau, die ja nicht versteht, warum ich Filme auf Blu-ray schaue, wenn doch die im Fernsehen genauso gut ausschauen. Ja. Und so, genau, aber du hast jetzt gesagt, bei PS4, aber ich dachte, PS4-Spiele, alle die da verfügbar sind, kann man alle auch runterladen.
Genau, oder alle PS4-Spiele und alle PS2-Spiele, die es gibt. Und PS2 sind, glaube ich, nur maximal, glaube ich, 20 Stück, mehr sind es nicht. Insgesamt sind sie um die 800 Spiele im PS Now. Kann man runterladen, die sind dann ganz normal installiert und es ist die Vollversion, so wie es es auch im Store gibt. Da ist kein Unterschied.
Das haben sie aber ja erst nachträglich eingeführt.
Das haben sie 2018 genau als Zusatzfeature eingeführt für PS2 und PS4-Games, eben nicht für PS3-Games.
PS3 macht ja keinen Sinn, weil du dir nicht streamen kannst.
Weil es nicht geht, genau. PS3 wird weiterhin gestreamt. Dann noch kurz, ich habe mich total gefreut, dass Spec Ops The Line in den PS3-Games mit dabei ist. Es sind übrigens viele ganz coole Titel dabei und es ist unglaublich viel Füllmaterial auch dabei. Aber ich glaube, da gibt's keinen Service, egal auf welcher, der kein Füllmaterial hat. Aber Spec Ops The Line, PS3-Spiel, richtig, richtig viel Spaß, auch optimiert für den PS4-Controller. Das heißt, du kriegst am Anfang, du kannst das Touchpad mitverwenden für bestimmte Button-Optionen, die du auf dem PS4-Controller so nicht hast wie auf dem PS3-Controller. Das heißt, es ist angepasst und es läuft super geil, es läuft super flüssig. Und ich werde es weiterspielen und das ist auch ein Grund wahrscheinlich, warum ich das Abo jetzt erstmal noch einen Monat weiter behalten werde, weil ich das Spec Ops noch nie durchgespielt habe und es soll ja ziemlich gut sein, gerade zum Ende hin, Spec Ops The Line. Und vielleicht sind noch ein paar andere PS3-Spiele, wo ich sage, hey, die spiele ich jetzt einfach hier über Streaming, weil es funktioniert astrein. Also ich hatte, wie gesagt, 50 Mbit-Leitung, keine Ahnung, wie es mit weniger Power aussieht, hatte ich keinerlei Probleme und das Streaming war 1A, plus die PlayStation bleibt leise. Und auch noch interessant, die Saves sind alle Cloud-Saves, was auch heißt, aber wenn du das Spiel dann doch lokal installiert hast, gibt es eine Möglichkeit, die Save-Files auszutauschen. Bei Control zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel Streaming anfängst und sagst, oh, ich will es mir jetzt doch kaufen, dann kaufst du das Spiel, installierst es und kannst dann das Save-Game übertragen in dein installiertes Game und direkt da weiterspielen. Also das funktioniert auch in beide Richtungen, was ich ganz cool finde an der Stelle. Genau, das ist so ein bisschen die Experience. Ich war positiv überrascht, weil ich nicht dachte, dass das Streaming für sich so rund läuft. Auch die Button-Eingabe, ich merke keine Latenz, absolut nicht. Auch bei dem Spec Ops, ich merke da keine Latenz in irgendeiner Art und Weise. Es funktioniert einfach, als wäre es installiert. Genau, das ist so bisher mein Eindruck. Und heruntergeladen habe ich noch keins, da ist es halt einfach so, das ist wie ein installiertes Spiel. Das heißt, es gibt da beide Optionen. Und ich glaube, Sony hat den richtigen Schritt gemacht, den Service anzupassen, weil ich glaube, sonst wäre das Ding einfach nicht vom Markt angenommen worden. Ob es jetzt groß angenommen wird, keine Ahnung.
Ja, das war, glaube ich, auch so der Eindruck vorher. Vorher war das ja mit PS Now fast ein bisschen so wie mit Stadia.
Ja.
Das fand in meiner Filterblase so gut wie überhaupt nicht statt.
Ja, ja.
Ja, und seit sie das gemacht haben, haben es wohl zumindest ein paar Leute abonniert.
Ja.
Ob das jetzt die Riesenmasse ist, also
Ich werde es halt auch nur so lange nutzen, bis ich sage, okay, jetzt habe ich irgendwie gerade keinen Bock auf PS3-Titel oder ich habe jetzt die wichtigsten, die ich spielen wollte, habe ich jetzt durch, dann cancel ich es halt wieder. Weil für mich ist das für PS4 halt keine Option, für mich persönlich.
Ich hatte anfangs so ein bisschen den Eindruck, da hieß es ja auch, am Anfang war es ja wirklich nur für PS3-Spiele, ne?
Ja.
Das war so ein bisschen der Versuch, so auf die Abwärtskompatibilität von Microsoft was dagegen zu setzen.
Ja.
Bloß, ganz ehrlich, ich finde die Abwärtskompatibilität nett. Ich habe auf der Xbox auch schon ein paar 360-Spiele noch gespielt, mal wieder ausgegraben, ein paar von meinen alten, die da laufen. Aber ganz ehrlich, noch mal irgendwie ein Abo dafür abschließen, macht überhaupt keinen Sinn.
Ja, das ist interessant, dass du es ansprichst, weil das wäre jetzt genau mein Einwurf gewesen. Weil am Anfang, da haben sie ja nicht, da erst dieses mit dem PS3, das war so diese Abwärtskompatibilität, weil sie halt gemerkt haben, was sie sich da geschossen haben, dass sie halt auf absehbarer Zeit nichts PS3-Kompatibles von der Hardware mehr hinstellen können.
Ja.
Aber sie haben auch so getan, von wegen jedes PlayStation 2-Spiel mit dem größten, also die PlayStation 2 ist ja, glaube ich, immer noch die erfolgreichste Konsole aller Zeiten mit den am meisten veröffentlichten Spielen auf dieser Plattform.
Okay. Ja.
Und wo sie dann gesagt haben, ja, gesamte Back-Katalog und überhaupt. Und dann haben sie ja mal diese Technologie dann auch rausgebracht. Und es sind genau diese 20 Stück oder sowas.
Das sind nicht mehr. Ich habe mir die Liste
in so einem
angeschaut. Weil ich mir dachte, für dich könnte es ja was sein, weil du ja eigentlich PS2, hast du ja immer gesagt, du würdest gerne PS2-Spiele nachholen. Ne?
Es gibt, also ich habe auch, also es, die haben ja so einen Emulator dann halt eben drumherum gepackt. Und da gibt es ja so ein paar. Und ich habe mir einige auch zugelegt für die PS4.
Ja.
Darunter halt so witzige Sachen wie halt die GTA 3 und San Andreas und Vice City und so, die machen halt da auch echt immer noch Spaß auch. Auch wenn sie teilweise ein bisschen arg überteuert sind, was sie da anbieten, aber nachdem sie diese paar Titel veröffentlicht haben und ich weiß gar nicht, nach welchen Kriterien die PS2-Titel auch ausgesucht haben, war dann schon Schluss und dann haben sie es auch nicht mehr erwähnt. Und da ist halt Sony, und da könnte ich sie so reinschlagen, so der König da drin, in dem Fall einfach nichts mehr erwähnen. Wie die Vita, die war auf einmal tot und dann wurde sie echt nicht mehr erwähnt, so als hätte es sie nie gegeben.
Ja, das ist, glaube ich, deren Art, wie sie mit solchen Sachen umgehen. Es wird dann einfach totgeschwiegen, als gäbe es es nicht mehr, ja.
Und das finde ich so ein bisschen enttäuschend.
Und wie gesagt, das, was für dich wahrscheinlich jetzt auch so ein Thema wäre, also PS4-Titel, es ist schon immer geil, was jetzt da vielleicht reinkommt, aber du würdest sie wahrscheinlich auch downloaden und spielen halt. Da wäre halt Streamen wahrscheinlich auch keine Option. Und du hast wenigstens die Option, muss man auch sagen, du hast die Option, sie runterzuladen und dann halt in voller Pracht zu spielen. Und auch die PS2-Titel, wo ich auch die Logik nicht verstehe, weil die kann man doch sicher super streamen. Also warum sollte ich die downloaden?
Ja, wahrscheinlich, weil sie halt dort noch keine PS2-Hardware haben, auf die dann gerechnet werden, sondern es sind halt entweder auch PCs und dann tun sie sich auch keinen Gefallen da, wenn sie die Ressourcen remote dann halt haben.
Ja, ich kann mir auch tatsächlich einfach vorstellen, dass dieses, wie gesagt, nicht ohne Grund haben sie den Download dazu genommen. Ich glaube, dass dieses Streaming einfach nicht angenommen wird.
Ich kenne gar keine Zahlen. Ich kann nur sagen, man tut dem ganzen Streaming an der Stelle wahrscheinlich dahingehend Unrecht, es funktioniert wirklich gut. Und es sind halt auch Games drin, die mich gerade interessieren, aber es ist jetzt nichts, was ich sage, das ist essentiell. Oder sagen wir mal so, das ist nichts, wo ich sage, da könnte man komplett hinschwenken gerade.
Gegenfrage, kann ich eigentlich PS2-Spiele, die ich noch habe, muss ich die nochmal kaufen?
Keine Ahnung, wahrscheinlich. Die sind in dieser Library halt drin.
Nein, ich meine, meinst du, die auf Disc hast, oder wie?
Ja.
Ja, nein, das hat Sony auch immer groß angekündigt, dass sie da irgendwelche Lösungen
einscannen.
Dass sie da irgendwelche Lösungen haben, dass sie die Disc einlegst und dann würde das erkannt werden und dann ähnlich arbeitet das ja Xbox, macht das
jetzt. Bei Xbox geht es ja genauso, du lädst es einmal runter, du legst einmal die Disc ein und dann lädt er dir eine Emulator-gerappte Version aus dem Store.
Richtig. Und nee, das macht Sony natürlich nicht. Also die PS2-Discs werden weder in der PS3 noch in der PS4 großartig erkannt. Also zumindest nicht in den PS3-Versionen, die jetzt die letzteren waren, keine PS2.
Da würde ich auch sagen, wenn man in der Liste ein paar Games findet, auch im PS2-Bereich, wo man sagt, die taugen einem, dann schmeißt man lieber hier ein paar Mal die 10 Euro ein, spielt die, anstatt dass man sie die wahrscheinlich dann im Store kauft und dann spielt gerappt.
Ja, macht wahrscheinlich mehr Sinn.
Ja. das ist noch eine Option. Und natürlich, wenn man jetzt auch sagt, hey, ich habe Bock, Control zu spielen und ich habe jetzt auch Zeit, es zu spielen, für die, also 7 Tage Testversion werden nicht ganz reichen, es zu spielen, außer man setzt sich hin und spielt nur das. Aber natürlich kann man das dann abschließen, spielt, downloadet das Game, spielt es und ja, cancelt das Abo halt wieder, wenn man es nicht mehr braucht. Die Freiheit hat man, wenn da Titel halt reinkommen, die halt interessant für einen sind und man gerade auch die Energie und Zeit hat, das jetzt zu spielen. Ich glaube, da sind wir alle nicht so Zielgruppe, weil wir eh schon auf Halde und Spiele anschaffen.
Ja, ist so.
Cool. Ja, das ist so, obwohl ich trotzdem immer wieder mal darauf anfällig bin, ja.
Das war jetzt eigentlich so mein Rundumschlag zu PS Now und wie sich das entwickelt hat. Und ja, es gibt eben diesen Download-Faktor und da könnten wir jetzt direkt überleiten ja zu Xbox Game Pass. Auch ein Abo-Modell, wo man aber sagen muss, da ist Streaming aktuell, muss man auch sagen, aktuell kein Thema, sondern da geht es wirklich darum, Spiele zu installieren und zu spielen. Ne?
Richtig. So.
Und ganz kurz, nur dass ihr euch nicht wundert, ich muss jetzt mal ganz kurz mich auch muten und mich auch um die Stubentiger kümmern und bin gleich wieder da. Aber ihr könnt nicht direkt mit Xbox Game Pass weitermachen.
Da machen wir weiter.
Oh, dem Game Pass weiter.
Ja gut, der Game Pass ist halt, wie Peter schon gesagt hat, ist ein reiner Download-Dienst. Microsoft fährt ja mit dem Streaming hier xCloud noch ein bisschen eine andere Streaming-Strategie. Das funktioniert ja in-house für die Insider-Programmteilnehmer eh schon. Hier, dass ich von meiner Xbox in-house quasi auf jedes Endgerät streamen kann, finde ich eigentlich auch ganz charmant.
Genau, ja. Also, das finde ich auch ganz charmant. Ja.
Finde ich eine ganz nette Idee und ich finde, sie hatten da wahrscheinlich in dem Fall ein bisschen einen besseren Riecher mit dem Game Pass als Sony mit PS Now, indem sie gleich von Anfang an auf Download gesetzt haben. Weil, ich meine, der Game Pass, der ist ja doch, hat, glaube ich, recht gute Verkaufszahlen. Mhm. Und gab es ja auch am Anfang, haben sie den ja quasi verschenkt. Also du konntest ja, wo der ganz neu war, wo sie den vorgestellt haben, konntest du ja irgendwie für 1 Euro alle Game Pass, alle Xbox Live Gold Monate, die du hattest, konntest du in Game Pass Ultimate umwandeln.
Ja, das war, wie sie den Ultimate vorgestellt haben. Da gab es ja den Game Pass an sich schon mal. Yeah. Mit dem Game Pass am Anfang hatten sie, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, weil das halt auch so, ich glaube, die Gamer an sich, also so echte Hardcore-Gamer, die halt auch Konsole zocken, die sind da vielleicht gar nicht so anfällig für so ein Netflix-Modell. Und ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, was ich ja auch für mich intern, in meinem Körper, in meinem Geist einen Wandel durchführen musste, für Filme. Das, also wenn ich das jetzt, ich bin ja der Obermedien-Nerd bei Filmen gewesen, und was ich jetzt mittlerweile an Medien kaufe bei Filmen, das ist komplett anders. Bei Spielen bin ich da noch nicht so angekommen, wobei ich das gerade den Game Pass ja auch nutze und ihn echt liebe. Und es fühlt sich so richtig an und wie Microsoft das macht, das fühlt sich so richtig an und ich finde das so toll. Und ich als alter, halt nicht Sony-Fanboy, möchte ich es ja nicht sagen, aber als
du kommst ja aus dem Sony-Lager.
Richtig, ja. Genau. Und ich würde mir halt nur wünschen, Sony hätte sowas halt auch. Oder würde man sowas so gut machen, wie es Microsoft?
Also es ist auf jeden Fall ein vernünftiger Dienst. Also meiner läuft jetzt bis 2022 oder so.
Ja, ich habe noch ein paar Codes mir mal gekauft. Ich kann sie nicht einlösen, weil er sagt, die liegen zu, ich habe schon zu lang Abo, ich kann sie nicht einlösen.
Ja, und also ich kaufe trotzdem ab und zu noch Spiele. Das sind aber dann tatsächlich so Sachen, wo ich sage, ich kriege irgendwo einen günstigen Key oder sowas für 12 Euro mal oder so. Mhm. Aber also durch den Game Pass hat sich da mein Videospielkonsumverhalten komplett verändert. Genau. Ich würde sagen, das ist um eine dreistellige Summe im Monat günstiger geworden für mich.
Genau, du bist da angekommen, wo ich bei Filmen jetzt bin auch.
Ja, weil ich konsumiere im Prinzip fast nur noch aus dem Game Pass. Ich habe auch inzwischen noch nicht mal mehr PlayStation Plus, also hier, oder wie heißt es, PS Plus?
Ja.
Ja, PS Plus, ne? Weil ich die PlayStation, also ich habe auch das Gefühl, mag subjektiv sein, aber die blöde PlayStation Pro wird immer lauter. Die wird mit jedem Spiel, die Spiel wird die lauter und
so ich spiele so furchtbar so vor.
Ich spiele so furchtbar ungern mit Kopfhörern. Aber die ganze Zeit mit diesem im Ohr also spielen, habe ich auch keinen Bock.
Ich spiele halt eben oft mit Kopfhörern, weil ich im Wohnzimmer am Schreibtisch stand, am 4K-Monitor ein Spiel, während die Frau fernsieht. Aber da ist es dann, weil teilweise so laut, wenn ich da mal den Kopfhörer abnehme, dass ich eigentlich einen Ventilator am liebsten da vorstellen möchte für die PS4, weil ich Angst habe, dass die mir durchbrennt.
Ja, also ich bin da auch, es gibt zwar immer wieder Menschen, die behaupten, ihre PS4 wäre komplett lautlos.
Wenn sie aus ist vielleicht.
Wenn sie aus ist, ja. Und
ich bin auch wieder da, ja, wenn sie aus ist. Genau, oder wenn sie streamt.
wir waren gerade dabei, dass ich gesagt habe, also ich habe nicht mehr PS Plus, ja. Weil ich spiele auf der PS4 nicht mehr, weil zum einen ist sie mir zu laut und zum anderen kriege ich die meisten Spiele, die mich interessieren, tatsächlich kostenlos in Anführungszeichen, ohne weitere Kosten über den Game Pass. Und nachdem ja auch der Freundeskreis inzwischen immer mehr Xboxen irgendwo rumstehen hat, kann man da tatsächlich auch hervorragend, also besser multiplayern, als es mit der alten PlayStation 4-Runde leider ging. Das ist so ein bisschen zerfasert und zerfranst nach Battlefield 4,
Battlefront 2. Ja, das ist ein Thema für einen anderen Cast, mal hier Multiplayer-Plattformen und bessere Menüführung und sonst irgendwas.
Weil ja, gut, das ist auch immer, das ist auch immer viel Geschmackssache. Also ich hab tatsächlich ich merke halt bei Game Pass kommt mir zugute im Gegensatz zu PlayStation. Ich habe wahrscheinlich durch meinen Carrier, über den ich hier angebunden bin, einfach im PSN überhaupt keinen vernünftigen Datendurchsatz.
Stimmt, das Philipp-Problem
im PSN. Ja, das ist aber tatsächlich so, es liegt wohl tatsächlich daran, ich habe mal so ein bisschen recherchiert und ein bisschen Leute gefragt, die so tun, als kennen sie sich mit sowas aus. es scheint tatsächlich zu sein, weil hier Telekom ja mit den Anbindungen an die Tier 1 Carrier da ein bisschen rum und mit dem Durchschleifen zu anderen Tier 1 Carriers, da hast du dann teilweise doppelte Kosten und sowas. Frag mich nicht genau, wie es technisch funktioniert. Auf jeden Fall gibt es da wohl Nadelöhre. Also wenn du hier über den einen Carrier angebunden bist, kommst du auf Sachen, die über den anderen Carrier angebunden sind, nicht besonders gut drauf. Außer da existiert eine wahnsinnig teure Peering, irgendein Scheißdreck. Und scheinbar ist es tatsächlich so, dass halt Sony sich diese wahnsinnig teure Peering-Scheißdreck gespart hat. Okay. Deswegen kommst du von normalen Telekom-Anschlüssen und Resellern von Telekom-Anschlüssen, da zählt ja, glaube ich, auch 1&1 und sowas dazu. Oder Kabel Deutschland geht, glaube ich, ist da auch noch besser, auch wenn es kein Reseller ist. Aber da hast du ins PSN eine relativ gute Verbindung mit relativ hohen Geschwindigkeiten, aber die Bandbreite von anderen Carriern aus ist halt unter aller Sau. Mhm.
Gut, aber jetzt nochmal zurück zum Game Pass.
Ja.
Ich finde, es ist, also eine Sache, die erstaunt mich, weil die ist doch schon ein bisschen subjektiv mit dem Thema, da kommen alle Spiele, die du willst. Es ist nicht so, kommen so viele Spiele, dass du sagst, die reichen dir, du brauchst eigentlich keine Ahnung.
Ich finde immer was ich spiele.
Genau.
Also ich finde leider viel zu viel, was ich da spielen möchte.
Eben.
Das Problem halt.
Ich ja übrigens nicht, ich habe es wirklich versucht, aber ich finde da nicht mal 10 Games, die ich spielen will.
Du bist auch komisch, aber das ist ein anderes Thema. Nein, ich muss auch sagen, Microsoft versucht, finde ich, oder gibt sich wirklich große Mühe, für fast jeden Geschmack irgendwas bereitzustellen.
Ja, das ist richtig. Weil es ist auch insgesamt ein krasser Katalog. Das ist schon auch mein Geschmack. Ich habe halt einfach
keinen Bock auf
Gears of War, dann interessieren mich die ganzen
5 Titel. Etliche Xbox, also wirklich Xbox-Titel und auch Xbox 360-Titel.
Ja.
Und das ist echt toll. Also ich habe da auch einige PC-Titel von den 360-Titeln.
Ne? Vergiss das nicht.
Also richtig, mit Ultimate und PC-Titel, ja, genau.
Mit Ultimate
und PC-Titel, das muss man noch dazu sagen.
Ich habe jetzt gerade mal die Liste aufgemacht, was es gerade hier gibt. Ich sehe gerade, es gibt jetzt hier Wolfenstein Youngblood für PC, ist auch im Game Pass Ultimate.
Ja, aber aber der für die Xbox auch.
Schnell steht nur verfügbar für PC.
Für die Xbox gibt es das auch. Ich habe Youngblood ja angang gespielt, das ist ja, fand ich ja
furchtbar. Nee, aber es ist,
wie aber gesagt,
es sind für
Xbox One.
Sogar für Menschen mit so einem seltsamen Geschmack hier, Yakuza Zero ist drin.
Yakuza Zero?
Yakuza Zero. Die ganze Reihe soll ja, glaube ich, rein. Es ist so andere
Jahre. Kingdom Hearts 3
kam jetzt neu drin.
Ganz neu jetzt, was ich ja angefangen habe schon, The Surge 2.
Ja, The Surge 2, genau.
Ace Combat, das neue.
Ja, jetzt Ace Combat.
Fishing
Sim. Doch kein Mensch.
Sogar das interessiert dich. Das ist super geil, du Depp.
Ich schau mal, wie viele Stunden du das spielen wirst.
Und was für mich... Was für mich tatsächlich ganz lustig ist, weil ich habe ja vorhin schon mal angedeutet, dass ich jetzt nicht der natural-born Indie-Gamer bin. Ja. Ich probiere da relativ viele Indie-Games einfach mal aus. Na,
dafür also, ist es halt auch geil, oder? Dass man einfach Sachen mal antestet, ob es einem taugt oder nicht.
Ja, du lässt mal was runter und guckst mal, ob es funktioniert, ob es dir Spaß macht. Wenn nicht, dann schmeißt es halt wieder runter. Also ich habe jetzt Perfect Dark habe ich noch mal runtergeladen. Das muss ich jetzt auch mal anspielen.
Ja. Genau, ich habe ja der Children of Morta angespielt auch und ich habe da schon wirklich etliche Stunden jetzt sowohl alleine als auch mit meinem Sohn da drin schon rein versenkt. Das ist ja so ein Roguelike Dungeon Crawler Diablo-Klon, Diablo-like Roguelike und also echt geil in so einer Pixel-Optik, super geil. Also das war auch, glaube ich, direkt vom Start-up verfügbar, weiß nicht, ob die da auch mitfinanziert haben. Hier Ori. Ori, ob, wenn man es als Indie-Spiel bezeichnen möchte, also der ist es zumindest ein Indie-Hersteller. Ja, Ori
ist eh super.
So, und jetzt kam ja ganz neu Ori Will of the Wisp. Ich habe es jetzt angefangen, aber ich warte, bis die ersten Patches da sind, weil es ist arg verbuggt und es hat auf der Xbox One X arge Performance-Probleme.
Okay, ne, da muss man warten.
Da warte ich jetzt ab.
Aber na, es ist so, wenn ich so durchklicke, die Games, ich sehe immer wieder was, wo ich mir denke, boah, das müsste ich jetzt runterladen und dann denke ich mir, scheiße, ich habe schon so viel runtergeladen, musste jetzt eigentlich. Aber auch so Indie-Sachen, wo ich einfach sage, das finde ich, das spricht mich jetzt spontan an vom Bild her. Ja. Und ich würde jetzt zum Beispiel gerne mal Felix the Reaper ausprobieren, nur weil ich es hier gerade sehe. Ja? Ich wäre aber nie im Leben bereit, dafür irgendwie 20 Euro auszugeben, aber vielleicht gefällt es mir brutal gut. Ja. Ja?
Ja. Shadow ich bin Tactics. Ja jemand, genau, ich bin ja jemand, der klickt sich sowas dann in dem Sale, wenn er dann sieht, oh, 10, 15 Euro, Dollar, was auch immer. Das ist ja geil, das wollte ich ja schon. Shadow Tactics habe ich natürlich seit, keine Ahnung, wie vielen Monaten ungespielt hier rumliegen.
Ja, das ist und was ich auch unbedingt spielen muss. Und
es ist einfach wie bei Filmen. Ich habe mir auch früher so viele Filme gekauft, wo ich gedacht habe, bin ich blöd, warum ich so viel Geld dafür ausgegeben habe.
Jetzt weiß ich gerade gar nicht, ob Shadow Tactics auch für den PC drin ist, weil das will ich nicht auf der Xbox spielen. Aber
Ach, soll aber auf Konsole richtig gut gehen.
Ja? Naja, irgendwann mal. Aber was, wie gesagt, genug zu tun. Und also ich finde es einfach von der Auswahl her, gut, es ist natürlich nicht jedes Spiel drin, das ich haben will. Aber es ist so viel drin, dass ich mir zumindest sage, ich kaufe dann garantiert, wenn ich ein Spiel dazu haben will, das nicht mehr zum Vollpreis.
Obwohl es auch so ist, und das ist, glaub, muss man auch mal sagen, das ist auch ein geiler Effekt, das ist bei dir, glaube ich, öfter, dass du auch sagst, Moment, das Spiel wird zwar gerade released, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es bald im Game Pass sein wird, deswegen kaufe ich es jetzt gar nicht zu Release.
Genau.
Was eigentlich eher wieder davor bewahrt, dass man immer zu Release sich die komplett teuren Games ins Haus holt, die man dann eh erstmal nicht spielt, wenn man nicht dazukommt oder maximal anspielt. Ja. Da kann man dann ruhig getrost warten, weil man relativ sicher sein kann, dass so ein Titel dann auch im Game Pass kommt. Und wenn nicht, dann kauft man halt dann irgendwann günstiger. Also es entschleunigt auch ein bisschen dieses, ich kaufe immer den neuesten Scheiß.
Genau. Richtig. Genau. Und was ich auch sehr geil finde, also es ist ja auch oft so, wenn es nicht Microsoft-Titel sind, dann kommen die ja auch in dem Game Pass und verlassen den Game Pass ja dann auch irgendwann
mal. Das wäre noch eine Frage von mir gewesen. Microsoft-Titel bleiben aber, oder?
Microsoft bleiben.
Okay. Die bleiben quasi endlos, einige andere gehen raus, wobei mir ist, glaube ich, noch nie eins unterm Hintern weggezogen worden.
Unterm Hintern nicht, aber es gab schon mal eins, das ich, glaube ich, gerade gespielt habe. Ich habe es dann halt aber schon noch weitergespielt und dann war es dann halt irgendwann weg.
Weiß man das auch vorher
schon? Zwei Sachen. Also genau, das wollte ich nämlich sagen, was ich sehr geil finde. Microsoft macht da keinen Hehl daraus. Sowohl in dem, zwar beschissenen, aber in dem Menü, als auch in der App. Kündigen Sie das an. Folgende Spiele verlassen bald das Programm.
Ach stimmt, das war es. Vampire verlässt demnächst den Game Pass. Mhm. Das wollte ich tatsächlich mal spielen.
Mach das mal, ja. Weil das habe ich auch mir leider auf der PlayStation gekauft und war
auch ein Fehlkauf.
Also ich fand
fliegt irgendwie in zwei Wochen raus oder so.
Okay, das wird angekündigt, aber.
Es wird angekündigt und das finde ich nämlich ziemlich geil. Es wird nicht einfach so totgeschwiegen.
Aber es steht nicht, wenn es reinkommt, schon dabei.
Nein.
Das fand ich beim PS Now eine ganz coole Sache, dass ich von Haus aus weiß, ich habe jetzt 3 Monate Zeit, das zu spielen.
Nee, also du erfährst es ungefähr einen Monat vorher, wenn es rausfliegt.
Ja, okay.
Und es gibt allerdings, bei den Spielen, die ich jetzt gesehen habe, die rausfliegen, bei Vampir ist es auch gerade wieder so, gibt es dann zum Ende hin einen Sale.
Nein, den gibt es immer. Also so wie ich das verstanden habe, kannst du jeden Titel, der im Game Pass ist, als Game Pass-Kunde
kannst du rabattiert immer kaufen?
Günstig rabattiert kaufen, genau.
Richtig, aber nicht so krass. Also hier, ich habe jetzt bei, ist mir schon bei ein paar Spielen, die rausgeflogen sind, die mir jetzt nicht wehgetan haben, wenn ich dann auf die Seite geguckt habe, waren die immer kurz bevor sie rausfliegen nochmal wirklich drastisch, drastisch reduziert. Nochmal ein bisschen mehr, wenn du dein, wenn du eben einen Game Pass hast. Mhm. Und Vampyr hat jetzt im Moment einen 67% Rabatt. Das gibt es für 16 Euro.
Okay.
Und ich bin nicht eingeloggt. Also das würde wahrscheinlich noch mal günstiger sein, wenn ich jetzt hier, also wenn du es wirklich noch fertig spielen willst, kannst du da ganz bestimmt auch irgendwie ein gutes Schnäppchen schießen. Noch.
Richtig. Und ich glaube, das wissen die Hersteller halt auch. Also die gehen ja nicht in Game Pass aus Verzweiflung. Und das haben ja auch viele gesagt, das ist ein Modell, das hilft ihnen auch oftmals. Die kriegen halt zwar nur so quasi Pauschale von Microsoft, aber es hat Mehrfachwirkung. Also es ist Werbung für das Studio, andere Titel, die sie im Angebot haben, ziehen an dem Sale. Und sie merken auch trotzdem, dass eigentlich die Verkaufszahlen entweder dann eben, wenn das Spiel das verlässt wieder, auch wieder ansteigen. Also das lohnt sich wohl hoffentlich, hoffentlich natürlich auch, weil das wäre natürlich auch was, wo ich immer so ein bisschen nicht Panik, aber schon immer drauf geschaut habe, dass es halt, ob das jetzt wirklich für die Hersteller, für die Spieleentwickler noch lukrativ genug ist.
Da habe ich bei den allen ja irgendwie mein Problem, aber ich vertraue langsam immer mehr drauf, dass das Modell schon auch für die Entwickler sich irgendwie lohnt.
Also nachdem ich das jetzt so oft von Entwicklern schon gehört habe, dass die einfach gesagt haben, das
ist... Ja, bei Game Pass habe ich auch schon, bei PS Now habe ich nicht drauf geachtet, das wird da wahrscheinlich nicht anders sein, aber ich habe bei Game Pass habe ich jetzt relativ oft auch gelesen und gehört, dass sie gesagt haben, hey, Microsoft macht uns da im Prinzip echt einen guten Deal.
Ja.
Ja, genau.
Was man schon sagen muss, wenn man das jetzt so hört, gefühlt ist Xbox Game Pass ähnlich wie Apple Arcade. Wenn du auf der Xbox-Plattform unterwegs bist, ist es eigentlich ein Service, den musst du fast abschließen, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis unschlagbar ist und du einfach so viel dafür kriegst.
Ist jetzt tatsächlich, also gerade auch wenn du die Microsoft Franchises magst, so wie Gears of War oder Halo oder sowas, ist das im Prinzip ein No-Brainer und ich glaube, dass sich Microsoft da einen doppelten Gefallen getan hat, weil sich ganz viele Leute, die jetzt primär auf der Xbox spielen, einen Wechsel auf PS5 ganz arg überlegen werden.
Ja. Oder ich kann mir auch vorstellen, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, ich weiß nicht, ob der Tag schon eingeschlafen ist. Ich überlege gerade, ob nicht gerade für den Tax die Xbox-Plattform in Kombination mit dem Game Pass eigentlich genau das Richtige wäre, weil der Tax da einfach in viele Spiele mal reinschauen kann, ob sie ihm gefallen. Der Tax, du hattest das schon öfter, du hast dir einen Vollpreistitel gekauft und dann hat er dich überhaupt nicht abgeholt und du hast ihn eigentlich dann schnell versucht wieder zu verkaufen, weil es halt einfach überhaupt nicht dein Ding war.
Ja, eigentlich ist es so. Also
tatsächlich ist das so ein insgeheimer Plan, wenn die neue Xbox rauskommt. Ja, vielleicht habe ich dann zwei Konsolen, PlayStation und Xbox.
Ja.
Also das ist einfach. Kann ich jetzt gerade nicht holen oder sie geht günstig her, aber.
Ja. Geht auch wieder. Aber das ist wirklich so ein Punkt und der Game Pass ist für mich ein essentieller Bestandteil von einer Xbox. Genauso wie Apple Arcade in meinen Augen ein essentieller Bestandteil von einem iPhone ist, wenn man auf Mobile spielt. Vorausgesetzt, man spielt auf Mobile-Geräten. Das kann ich vom PlayStation Now jetzt nicht behaupten. Also PlayStation Now, wenn jetzt jemand sich eine PlayStation holt, würde ich niemandem sagen, sorry, genau das ist ein No-Brainer, dass du dir PlayStation Now holst.
Die Auswahl ist zu klein, oder?
Außer es passt in dem Moment gerade das Line-Up der PS4-Titel, dass ich sage, ja, hol dir das, die kannst du alle runterladen und ganz normal spielen. Aber da muss halt auch das gerade passen.
Die Auswahl ist zu klein, Peter, glaube ich einfach.
Naja, mal für einen Zehner holen und wenn du hier das neueste
dass es ein No-Brainer ist, meine ich.
Ja, genau, temporär holen, dass du diese Spiele halt mal spielst. Aber es ist nicht so, dass ich sage, das gehört einfach dazu. Beim Game Pass habe ich das Gefühl, wenn du eine Xbox holst, das gehört eigentlich dazu. Wenn du das nicht dazu holst, bist du eigentlich nicht ganz hell in
der Brille. Prinzipiell bist du der Depp, wenn du es nicht dazu nimmst. Weil,
und auch dir dann trotzdem viele Spiele kaufst, dann bist du wirklich ein Depp. Ja.
Dann bist du kompletter Depp. Weil dann
wen wir jetzt beleidigt haben, tut mir leid, aber überdenkt euer Handeln.
Ja. Ja, wie gesagt, ich kaufe auch ab und zu noch Spiele. Ich habe neulich erst hier dieses Resident Evil 2 Remake habe ich auch gekauft.
Ja.
Ging halt günstig her, habe ich dann für 12 Euro oder 14 irgendwo gekriegt.
Und nichtsdestotrotz, wir sollten auch weiterhin Spiele kaufen. Natürlich ist es, wenn das Spiel im Game Pass ist, wäre es für mich jetzt komisch zu sagen, ich hole es mir jetzt für einen Vollpreis für 60 Euro. Dann spiele ich auch die Game Pass-Version. Aber gerade kleinere Spiele, wenn einem so ein Spiel wirklich taugt, der Indie-Developer wird auch beim Game Pass was kriegen und Sichtbarkeit und sonstiges. Aber dann, wenn es es mal wo im Sale noch gibt, vielleicht für Switch oder so, dann kauft es halt nochmal. Dann könnt ihr es auch nochmal zocken, wenn es euch wirklich gefallen hat.
Ich habe tatsächlich auch einmal irgendwo gelesen, dass die Bedingungen für Indie-Developer in dem Game Pass sogar noch wesentlich besser sind als für die Großen.
Okay.
Und die sich teilweise echt ein Loch in den Arsch freuen, wenn sie ihr Spiel da reinkriegen.
Ja, cool. Nee, aber kann man ja, wirklich
das
sagen.
Ja, auch an dem Moon Studios hier mit Ori. Das ist ja der CEO von dem Moon Studios, ist ein Österreicher. Und ich habe da schon, glaube in den letzten Jahren schon 2-3 Interviews mit dem im Podcast gehört. Das letzte war auch erst, glaube bei Insert Moin, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich weiß jetzt nicht mehr genau. Auf jeden Fall unglaublich sympathischer Kerl. Der hat damals zu Ori The Blind Forest schon mal ein Interview gegeben, wo er ihm auch gesagt hat, dass es ohne Microsoft hätte das Spiel halt einfach nicht gegeben. Auch das erste schon nicht.
Ja, krass.
Und das zweite sowieso nicht. Und jetzt
ja, gut, die fördern ja auch viel mit ihrem ID@Xbox-Programm und sowas.
Ja, mega. Also und vor allem, der hat es jetzt halt geschafft, sich dann richtig geiles Indie-Studio aufzubauen. Der hat mittlerweile jetzt zu Ori and the Will of the Wisp sind es jetzt, glaube ich, 80 Mitarbeiter, die er grob hat, die aus 40 Ländern heraus arbeiten. Also das ist total abgefahren halt. Auch. Cool. Also super cooler Typ auch, der Typ. Und ja, da muss ich schon auch sagen, also ohne das, also bei Sony war das ja immer ganz oft so, ja, die Indie-Studios, die haben sie irgendwie mit so Knebelverträgen rangezogen. Siehe hier, hießen die Flow und Flower und Journey gemacht haben. Da hat man ja auch irgendwie so gehört, die waren eigentlich mehr oder weniger froh, wie sie dann die Exklusivverträge mit Sony los hatten. Ne?
Okay. Ja, auf jeden Fall eine
ähnliches,
coole Geschichte.
Ähnliches hat ja auch hier der Cage erzählt hier mit Quantic Dreams. Ne? Nicht mein größtes Vorbild, aber der hat ja auch irgendwo in einem Interview wohl mal geäußert, er ist sehr froh, dass er da keinen Exklusivvertrag mehr hat.
Cool. Philipp, mich würde eine Sache interessieren. Und zwar, es gibt ja jetzt dann auch dieses Project X Cloud.
Ja.
Jetzt sagen wir mal, wie das hängt, das mit dem Game Pass in irgendeiner Art und Weise zusammen?
Das ist alles ja noch so ein bisschen Beta. Also das xCloud, Entschuldigung, Moment. Das xCloud, das es jetzt gerade schon gibt, ist ja, glaube ich, im Moment immer noch nur für die Microsoft Insider. Also du kannst dich ja kostenlos in diesem Beta-Programm da anmelden. Mhm. Kriegst halt teilweise total vergrützte Betriebssysteme für deine Konsole, deswegen mache ich es nicht.
Du kriegst auch als Nicht-Beta-User.
Anderes Thema.
Genau. Aber xCloud im Prinzip, so wie ich es jetzt kenne, das Erste, was sie tun, ist ja erstmal Inhouse-Streaming. Also du kannst dann quasi auf jedes Endgerät, okay, wo es eine entsprechende App gibt, bei dir im Haus, aufs Handy, aufs Tablet, auf dem PC, von der Xbox aus streamen.
Also bei Project xCloud grundsätzlich geht es um Streaming.
Und ja, da wird garantiert auch irgendwas noch kommen, dass das irgendwie auch einen Streaming-Dienst gibt. Aber
gibt es da schon Aussagen oder ist das gerade deine Hoffnung?
Also ich gehe davon aus, es gab einige Aussagen in die Richtung und auch der Phil Spencer hat ja gemeint, der Markt entwickelt sich definitiv in diese Richtung.
Ja. Ja.
Aber er hat ja auch damals gesagt, wo sie den Game Pass gebracht haben, für ihre Begriffe ist es im Moment noch zu früh.
Ja. Naja, stell dir mal vor, sie machen früher oder später den Move, dass alles, was im Game Pass ist, von heute auf morgen auch gestreamt werden kann.
Ja, würde ja schon
reichen. Oder sagen wir mal, ein großer Anteil. Das wäre ein Move, der wäre bold in meinen Augen.
Das wäre der Move, dass du einfach sagen würdest, okay, du brauchst jetzt für dein Xbox Game Pass Abo, brauchst du überhaupt kein Microsoft-Endgerät mehr.
Yep.
Sondern du spielst es
einfach. Ja gut, das wäre der nächste Schritt natürlich. Ja, du hast recht.
Ja, und das wäre der nächste
Konsequenz. Ja, da wollen sie hin.
Streamst du dann drauf. Und das ist auch definitiv das erklärte Ziel, glaube ich.
Oder die Xbox-Marke und nicht als Konsole oder Plattform oder gewisses Gerät.
Ne? Da sind sie ja eh schon weg. Also sie haben ja Xbox und PC, ist ja bei ihnen sowieso schon zusammengeführt. Es hält sich ja auch hartnäckig dieses Gerücht, dass du eine Windows-Partition starten kannst auf der nächsten Xbox. Bin ich gespannt.
Also finde ich grundsätzlich eine gute Idee, was ich sowas immer ein bisschen so mit einem weinenden Auge mir anschaue, ist dann, wenn ich jetzt sage, ich kenne das Endgerät nicht mehr, auf das ich streame, kann ich natürlich auch keine wirklich tollen Endgerät-spezifischen Features mehr machen. Das heißt, wenn ich jetzt ein wenn du ein geschlossenes System hast und du zum Beispiel weißt, was der Controller alles kann und er hat zum Beispiel nochmal irgendwelche zusätzlichen Features, dann kannst du das zu 100% ausnutzen.
Ich würde davon ausgehen, dass zumindest ein Xbox-Controller immer eine Voraussetzung sein wird.
Könnte sein. Außer sie sagen eben auch Switch, wenn sie sagen, wir können auch auf Switch streamen. Ja, gab es Gerüchte zu, oder?
Ja, gab's tatsächlich schon einige Gerüchte zu. Mei, dann könntest du im Zweifel auch für die Switch einen Zusatzcontroller anbieten.
Beziehungsweise da würde trotzdem alles gehen, aber der Gedanke dahinter ist einfach, ja, wenn ich sozusagen die Hardware wirklich komplett kontrollieren weiß, auf welche Hardware ich da streame oder meine Games laufen, dann kann ich natürlich auch viel cooles Zeug anstellen. Wenn ich es mache.
Die Sache mit dem viel coolen Zeug ist immer so, naja, viel cooles Zeug. Ich meine, wie viele Spiele haben tatsächlich jetzt auf der PlayStation das Touchpad ordentlich genutzt?
Ja, eigentlich auch nur die Exklusivtitel. Ja,
und auch die teilweise war total von Eimer.
Richtig,
die,
ja.
Die guten schon. Also hier.
Ja, die Exklusivtitel haben es doch scheiße gemacht. Da war doch einfach nur so, hey, ihr müsst was mit den
Touchpads machen. Ja, nicht alle. Also manche schon. Aber ihr habt recht. Touchpad ist vielleicht auch nicht das Allergeilste. Touchpad, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass.
Was ich lustig fand, war teilweise der kleine Lautsprecher an dem Controller bei Sony.
Den deaktiviere ich immer, weil ich ja mit Kopfhörern immer spiele.
Das ist das eine. Du kannst ihn tatsächlich vergessen, auch wenn du Multiplayer, das habe ich dann ja doch mit Kopfhörern immer gemacht, bringt dir dieser Ding
überhaupt. Aber unabhängig von den Beispielen, die vielleicht nicht funktionieren, könnte es da ja mal etwas geben, was gut funktioniert und das hättest du dann halt möglicherweise nicht.
Naja gut, es hält sich ja hier zum Beispiel für PS5, dass dieses Touchpad mit Touchscreen sein wird.
Ja, zum Beispiel.
Das ist wieder für mich persönlich ein total schwachsinniges Feature, das kein Mensch ordentlich nutzen wird, aber wir werden es sehen. Auch ein anderes Thema.
Kann man nicht vorhersagen, weil ich keine Ahnung hätte, was da drauf läuft. Aber
ja, also vor allem, ja, was wirst du drauf haben? Du wirst vielleicht ein schnelleres, ein kleines Inventar drauf haben oder sowas, ja.
Ja, also, keine Ahnung. Aber wir kommen ein bisschen weg vom Ansatz. Also die Idee, zu öffnen, hat natürlich die Gefahr, dass du generischer sein musst in deinen. Das ist halt dasselbe Thema wie das Apple zum Beispiel hatte.
Sind wir mal realistisch, weil du sagst, man müsste generischer sein. Generischer als die Spiele inzwischen sind, geht nicht mehr.
Ja, aber gerade in Sachen Steuerung und wenn ich an VR und solche Sachen denke, es gibt schon noch Spezifika auf allen Plattformen.
Ja, gut, VR wird so natürlich nicht funktionieren, aber da bist du ja bei einer komplett anderen Spielerfahrung, ne?
Ja.
Also da bewegst du dich ja da komplett weg.
Aber auch zum Beispiel die Leuchtleiste am PlayStation-Controller hat ja zum Beispiel, wenn du Spiele mit Kamera hast, ihren Zweck.
Die hat den Zweck, mir auf den Sack zu gehen, weil sie sich im Fernseher spiegelt. Ganz großes Kino.
Hater.
Ja, nee, also.
Also Astrobot, das ist natürlich ein VR,
danke aber solche Zuhören, Spiele, liebe Lena.
Und Bewegungssteuerung im Controller. Tschüss, unabhängig Lena. Davon, also. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum Apple so lange Zeit auch vorgegeben hat, welche Controller die müssen zertifiziert sein, um mit Apple-Produkten verwendet werden zu können. Das haben sie jetzt auch geöffnet.
Ich verstehe deinen Gedanken. Ich sehe nur persönlich, ganz ehrlich gesagt, die Gefahr nicht so groß, weil die Features jetzt von VR mal abgesehen, weil wie gesagt, das ist eine ganz andere Erfahrung. Ja. Das ist wieder ein ganz anderes Ökosystem. Ja. Aber so für die klassischen Videospielgeschichten, seit der Bewegungssteuerung, die hier Nintendo eingeführt hat mit der Wii, fällt mir kein herausragendes neues Feature ein, das irgendwie das Gaming mit dem Controller besser, sinnvoller oder schöner gemacht hätte.
Das ist richtig.
Das heißt.
Und auch das Button-Layout ist schon immer ähnlicher geworden über die Zeit.
Ach ja, natürlich. Also im Prinzip sind die Controller bis auf die zwei Sticks. Die Positionierung der beiden Sticks sind die Controller eigentlich relativ ähnlich.
Ja, stehen nur andere Sachen drauf.
Und insofern glaube ich, dass die Gefahr da relativ gering ist. Und deswegen auch, ich glaube durchaus, dass Microsoft diesen Schritt konsequent weitergehen wird, weil ich glaube, der lohnt sich für sie am Ende auch. Weil
sie kommen halt ins Wohnzimmer einfach leichter.
Sie kommen überall hin. Und der zweite Punkt ist, weder Microsoft noch Sony hat mit dieser Generation alleine mit der Hardware großartige Gewinne geschoben, die erste Hälfte der Generation. Und das wird bei der nächsten Generation noch viel, viel krasser werden.
Ja.
Die Hardware ist im Prinzip im besten Fall für die Nullnummerngeschäft.
Ja,
und deswegen, ich denke, dass sie da weg wollen. Die werden dabei bleiben. Die werden sagen, hey, pass mal auf, es gibt natürlich noch deine Konsole, wenn du die unbedingt haben willst. Ja. Aber es wird dann vielleicht auch tatsächlich auch preislich sich verändern, dass du sagst, okay, die Konsole ist im Prinzip ein Luxusgut. Wenn du die haben willst, kriegst du die. Aber das ist dein Luxus. Ansonsten kauf dir einfach für 50 € den Controller und spiel es am Fernseher.
Mhm. Genau, da muss natürlich Streaming auch soweit sein, auch in voller Auflösung.
Und genau, deswegen sagt der Phil Spencer eben, aus seiner Sicht ist es noch nicht so weit. Und jetzt mal ganz auf blöd gesagt, ein bisschen sehen wir das ja auch jetzt im Moment. Also jetzt im Moment wird sehr viel gestreamt. Alle reduzieren die Bandbreite, die sie verwenden. Mhm. Jetzt stell dir mal vor, die ganzen Xbox- und PS4-Spieler würden auch nur streamen.
Ja,
wir jetzt keinen Podcast mehr aufnehmen.
Das ist richtig, ja.
Also deswegen diese Aussage, das ist im Moment noch nicht so weit. Ich sehe das ein bisschen genauso wie er. Es ist eine Zukunftstechnologie, ja. Und wenn es irgendwann mal wirklich so geil funktioniert, dass ich meinen 4K-Stream da mit bester Qualität weitermachen kann, dann habe ich damit keinen Schmerz. Dann kann ich deswegen mir auch streamen.
Ja, dann gibt es halt so ein C64-Streaming, so Retro-Streaming. Das kann ja vielleicht so voll einschlagen. So keiner hätte es gedacht.
Es läuft ja sogar im Browser, da musst du ja nicht mal streamen. Ja. Die C64-Emulatoren laufen ja inzwischen auf jedem Handy.
Ja, und zwar aber nicht drei so Stück stabil. Parallel. Da gucke ich mal die Tage, da habe ich jetzt Zeit.
Sehr schön. Also auch Microsoft arbeitet an einem irgendeiner Art und Weise Cloud-Streaming. Das wäre auch verwunderlich, wenn sie das...
nur langsamer ein. Und ist es eigentlich noch so, es war ja mal irgendwie eine Weile wahr zu lesen, dass hier die Cloud-Infrastruktur von Sony läuft sowieso bei Microsoft.
Die zieht gerade um auf Microsoft.
Die läuft jetzt gerade um.
Ja. Nein, die zieht gerade dahin um.
Oder ziehen um, ja.
Die waren vorher bei Amazon.
Ja.
Und ziehen dahin um, ja.
Ist natürlich auch wieder ein strategisch vielleicht ganz geschickter Move, am Cloud-Streaming von Sony noch was mitzuverdienen als größter Konkurrent.
Ja, das sind ja dann auch oftmals getrennte Departments, genau.
Naja, trotzdem. Microsoft verkauft ein Riesen, das ist ja bekannt. Ja.
Natürlich. Microsoft verkauft es noch ganz gut, dass sie da intern irgendwie besser zusammenarbeiten, aber jetzt siehst du jetzt bei Amazon oder so, ich meine, die hosten Netflix halt als größten Videokonkurrenten auch.
Da darf man Prime Man darf auch nie vergessen, damals, als Apple noch Mobile Me hatte und in den ersten Monaten und glaube ich sogar Jahren als iCloud an den Start kam, also der Cloud-Dienst sozusagen von Apple, da hatte Apple noch gar keine Server, sondern iCloud lief bei Amazon und bei Google, was auch interessant ist. Und sie haben halt nach und nach ihre Rechenzentren gebaut und haben die Sachen umgezogen in die eigenen Rechenzentren. Ja. Das ist halt auch nochmal ganz andere Business Unit und sonstiges. Ja.
Wobei das heute noch immer der Fall ist, oder? Also ich glaube, viele Fotos und so liegen dann auch auf.
Ich kann mir vorstellen, dass sie noch nie mal alle Daten übergezogen haben. So. Ja, ja. Also das ist gut verteilt und das stand auch in den AGBs deutlich drin, dass dir klar sein muss, dass deine Daten auf anderen, bei anderen.
Ja, vor allem die Geheimdienste wollen ja auch drauf zugreifen. Also das ist verteilt.
So, haben wir denn in unserer Liste noch was, wo ihr sagt, hey, das bringt nochmal hier Würze mit rein.
Also was erwähnt werden muss, glaube ich, ist das nächste Now-Produkt in dieser Liste mit GeForce Now.
GeForce Now.
Ich habe es versucht, dass ich einen Live-Bericht dazu mache. Ja. Weil ich habe das gehört und fand den Ansatz ganz nett, dass sie gesagt haben, GeForce Now ist ein Streaming-Dienst, der anders wie Stadia halt dir die Hardware quasi zur Verfügung stellt. Es gibt einen Einsteiger-Account, der mit limitierter Hardware und limitierten Ressourcen, die sie haben. Und es gibt einen, wie heißt es, der ist kostenlos und es gibt ein Founder-Paket oder wie es denn, ähnlich wie bei Stadia, totaler Beschiss halt. Da zahlst du was und da hast du halt dann aber so und so eine GeForce, schlag mich tot, was für eine mit Raytracing und keine Ahnung.
Du sprichst aber von der Hardware am Server, das heißt, du kriegst nicht ein Endgerät.
Du kriegst garantiert eine virtuelle Ressource am Server bei denen im Rechenzentrum. Es ist ein reiner Streaming-Dienst. Okay. Allerdings ist es so, dass sie halt sich gesagt haben, sie bieten nicht den Content an, sondern du kannst ganz geschickt deine Steam-Library damit verknüpfen und die Spiele, die du eh schon gekauft hast, dort dann spielen. Und daraufhin bin ich halt hellhörig geworden und gesagt, ach, das klingt doch toll, weil ich habe nicht so einen tollen PC und manche Sachen hätte ich mir dann vielleicht doch mal ganz gern angeschaut, wie die dann so auf dem richtigen PC dann ausgucken. Aber probieren wir es doch mal aus. Dann habe ich da schon mitbekommen, wie viele Hersteller angefangen haben, mit GeForce dann zu streiten, weil GeForce nicht mit den Herstellern geredet hat, was sie da anbieten wollen. Und dass sie gesagt haben, ja, sie möchten die Spiele halt, die jemand bei Steam gekauft hat, dann auch streamen können. Und frag mich nicht, warum. Auf jeden Fall haben viele Hersteller gesagt oder viele Publisher gesagt, das wollen sie nicht. Sie und durften das auch unterbinden. Also wobei man als End-User sagt, es ist meine Steam-Library, von wo ich die jetzt spiele, was interessiert es denn jetzt zum Beispiel Ubisoft oder halt keine Ahnung wen. Weil Valve hat es anscheinend nicht interessiert, weil mit denen müssen sie ja in Verhandlungen gewesen sein.
Ja.
Und das fand ich dann schon ein bisschen merkwürdig. Und dann ist es halt nur so reingeprasselt, wer alles seine Spiele aus dem Dienst zurückgezogen hat, um dann darüber zu spielen. Das war aber alles so, nachdem ich mich dann schon mit auseinandergesetzt habe, weil ich habe es nicht zum Laufen gebracht. Ich habe mich angemeldet und dann habe ich mal geguckt, jetzt möchte ich mal gern spielen. Wie füge ich denn jetzt meine Steam-Spiele hinzu? Ja, keine Ahnung.
Du kamst so weit. Das ist ja schon mal eine Leistung. Ich kann
richtig, so genau. Ich habe jetzt nämlich heute nochmal oder gestern auch nochmal geguckt. Dieses kostenpflichtige Paket ist es mittlerweile ausverkauft, steht ganz dick da. Ausverkauft, wir arbeiten an mehr Ressourcen. Okay. Und das freie Paket ist dann so, wenn ich mir dann halt mal ich habe es nicht geschafft, wie ich ein Spiel aus meiner Steam-Library, geschweige denn meine Steam-Library verknüpfen hätte können. Da habe ich mir gedacht, dann spielst du halt Fortnite, klickst mal drauf, gell, weil das ist ja wenigstens, ist ja Free-to-Play. Ja, ich war, glaube ich, Platz 495 in der Queue, um auf einen Rig zu kommen, damit ich dann spielen kann. Ich sagte, fickt euch doch.
Wie viele Rechner haben die da stehen? 3.
Ja, wahrscheinlich.
Alter Schwede, okay.
Ja,
wobei, also es gibt echt
komisch.
Es gibt ja als Alternative, das hatte ich ja auch noch in die Liste geschrieben, als Alternative zu GeForce Now gibt es ja Shadow PC.
Genau.
Die fahren ja ein bisschen eine ähnliche und gleichzeitig andere Strategie. Bei denen kriegst du tatsächlich einfach eine Windows-Instanz.
Richtig, ja.
Das heißt, du hast ein komplettes Betriebssystem. Du musst dein Steam da selber installieren, den Steam-Client. Und dann auch deine Spiele da installieren. Aber die laufen halt dann auf einem High-End-PC und du kriegst die gestreamt. Und die haben dieses Problem anscheinend nicht, dass es GeForce Now hat.
Richtig, genau.
Weil sie nämlich tatsächlich einfach dir einen virtuellen PC
geben. Sie geben dir einen virtuellen PC, genau, mit dem du dich per Remote Desktop halt irgendwie einloggst und dann selber da dein Zeug
installierst. Funktioniert angeblich auf dem Handy und alles und gibt es auch in verschiedenen Ausprägungen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es tatsächlich für mich im Moment fast der interessanteste Streaming-Dienst.
Ja, das war, glaube ich, aber sehr teuer, gell?
Ja, was heißt sehr teuer? Also, wenn du für Full HD kostet es, glaube ich, 14,99 im Monat. Und du kannst es dann aber bis zu einer GeForce Titan RTX irgendwie für 50 Euro im Monat hochskalieren. Krass. Aber der Punkt ist halt, wenn du dir einen Gaming-PC mit einer GeForce Titan RTX kaufst, frag mal nach, was du an Kohle los bist. Ja? Dafür kannst du auch 2 Jahre lang diesen Service bezahlen und dann machst du ein Upgrade auf den dann High-End-PC und bist einfach bei deinen festen Kosten. Ja? Und
dann ist ja vielleicht das genau den Takt Zukunftsvision für ihn.
Ja, ich hoffe mal. Aber, oh Mann, oh Mann.
Ist das für Mac?
Ja. Eine Sache so tagesaktuell. Ich habe halt dieses Mathe-Video gesehen von diesem Alex-Typen. Von dem Lehrer, der quasi die Winkel anzeigt. Oh mein Gott.
Du sprichst also, von Half-Life Alyx. Natürlich, also VR kriegst du dann da noch nicht hin. Aber wie ich gerade sehe, dieses
Shadow. Das ist halt mal ein Spiel, was mich schon wirklich reizt. Dann.
Ja, ist halt nur ein bisschen off-topic gerade.
Nein, aber es ging um
also, Grafikkarten. Wenn Alyx ist etwas, wenn ich den Rechner und das Spiel hätte, hätte ich heute, glaube ich, über nichts anderes gesprochen. Ja. Hatte ich auch so Bock drauf. Aber hier, Shadow PC sehe ich gerade, gibt es für PC, Mac, Smartphone, TV.
Ja, das läuft auch auf allen Endgeräten. Weil
schau dir das mal an, vielleicht ist das genau deins.
Du hast ja wirklich bloß, der Witz ist vor allem, soweit ich das, ich meine, die haben ja schon mal so ein bisschen Beta-Tester draufgelassen.
Ja,
und anscheinend ist es tatsächlich so, dass du auf den Rechnern auch ganz normal arbeiten kannst. Also du kannst auf diesen Kisten auch Videoschnitt oder irgendwas machen.
Hier steht jetzt vorbestellen übrigens. Wahrscheinlich muss man da irgendwie.
Es ist noch irgendwie so ein Beta-System.
Aber Tag, schau dir das an. Das ist ja, da kriegst du ja dann die absolute High-End-Grafik auf deinen Mac gestreamt. Das ist doch genau das, was du
willst. Das schaue ich mir jetzt sofort an.
Shadow PC. Wow. Ja.
Also ist für mich eigentlich ein, gut, es nimmt dir natürlich nicht diesen Faktor raus, dass du dich um deinen scheiß PC kümmern musst. Ja. Ich weiß auch nicht, wenn das eine ganz normale Windows-Installation ist, ob sich dann da ab und zu der Windows-Defender meldet oder irgendwas.
Oder jedes Mal, wenn du streamen willst, sagst du so, ich habe ein Update für sie.
Das ist wirklich nur so eine Windows-Virtualisierung. Das wird dir rüber gestreamt dann auch.
Windows-Virtualisierung, okay. Ja, wahlweise. Also hier, und ich muss sagen, ich finde die, gut, der hat natürlich den Nachteil, du musst die Spiele auch wieder kaufen. Ja, aber im Gegensatz zu Stadia gehören dir die Spiele, du hast die in deiner Steam-Library, wenn du irgendwann sagst, ich will jetzt einen normalen PC nehmen, auch recht.
Und es ist ja auch nicht auf Steam, ich weiß nicht, wie das ist, wenn du jetzt halt sonst irgendwie digital wahrscheinlich halt, weil alles, was du digital kaufst, kannst du halt runterladen. Und
alles, was
jetzt du halt jetzt GOG oder Uplay oder sonst irgendwas, die gehen natürlich auch auf Steam. Genau, Epic Store geht natürlich auch. Oder halt, wenn du sonst irgendwie digital kaufst und runterlädst, das wird halt auch gehen.
Tax, das musst du ausprobieren. Das ist ja, glaube ich, das ist ja dein ja,
ich check's noch nicht so ganz, aber gibt es so einen Test-Account? Da muss ich echt
schauen. Schau es dir mal an, es steht jetzt
Moment, vorbestellt. Moment, gibt's das noch nicht. Aber ist im Prinzip wie der AV10 nur in gut.
Also steht hier jetzt vorbestellt. Keine Ahnung, was das genau heißt.
Quasi der Benchmark eigentlich, der neue Benchmark.
Da steht übrigens, Juli 2020 gibt es diese Boost-Version. Das ist die kleinste mit Full HD und so weiter. Und dann planen sie 2021 für die 4K Raytracing-Versionen. Ich sage aber trotzdem, mit dieser Boost-Version hätte der Tax schon eine geilere Grafik, als er momentan auf Konsolen hat.
Ja, aber ich habe ja die GTX 1070 für meinen Gaming-Ding hier. Und ganz ehrlich, ich spiele mit dem auch in 4K. Ich kriege dann keine 60 FPS. Also vielmehr als 4K ist es ja nicht, sondern mein breiter als Hochmonitor hier.
Ja.
Aber ich spiele mit dem auch in hoher Auflösung.
Ja. Das steht ja auch ideal für Full HD. Das heißt ja nicht, dass du es trotzdem höher schrauben kannst. Es ist ja ein normaler PC. Du kannst es dir ja dann konfigurieren. Du musst halt auf das Windows 10 PC-Gefrickle ein bisschen Bock haben.
Die Frage ist tatsächlich, wie viel musst du denn da wirklich frickeln?
Ja. Das müsste man sich anschauen.
Also wenn es wirklich fixe Konfigurationen sind, ich glaube nicht, dass du Treiber-Updates machen musst.
Okay. Ja? Dann, wenn das wirklich im Juli kommt, dann erwarten wir, glaube ich, vom Tagstar im August ein Review. Das ist ja fast schon für ihn prädestiniert.
Und das Geile ist, der iMac heizt da nicht mehr so ein. Ich habe echt das Problem, dass meine Maschine runterfährt. Das ist mir heute sogar schon beim Videostreaming passiert.
Aber das ist ja dann auch Streaming.
Da bin ich mal gespannt, wie gut das geht.
Ja.
Aber bei mir war es ja noch ein Encoding. Also.
Aber ja, schaust du mal.
Freue ich mich.
Hört sich echt. Auch Smartphone steht da. Im Zweifelsfall kannst du es da auch auf dein iPad streamen und mit dem Xbox-Controller die Spiele steuern.
Ja, wobei das, glaube ich, spannend ist, wenn du auf dem iPhone oder sowas versuchst, das Windows-UI zu bedienen. Aber
eher iPad mit Tastatur dann und so.
Ja aber ich finde das eine witzige Idee. Also
das heißt, eigentlich sticht das GeForce Now schon dahingehend auch aus, dass die das ein bisschen cleverer machen und die ganzen Publisher nicht sofort irgendwie
vor den Du musst halt fahren. Trotzdem selber Richtig, installieren. Ja. Bei GeForce Now wäre halt das Charmante, dass du einfach sagst, hier, ich klicke das Spiel an und alles andere passiert im Hintergrund.
Ja. Aber da, wenn sie da Lizenzthemen irgendwie haben, ich kann mir das schon vorstellen. Und eigentlich haben sie gerade Kapazitätsprobleme, wenn wir ganz ehrlich sind. Dass sie einfach ihre drei Rechner halt
aus. Ich glaube auch bei GeForce Now, Christian, korrigier mich, aber war da nicht auch das Thema, dass die gesagt haben, grundsätzlich ist das schon schön, aber ihr ladet das Spiel ja nicht für jeden Einzelnen runter, sondern ihr habt eine Lizenz und benutzt die für jeden, der euch sagt, er hat eine Lizenz.
Irgendwie sowas muss es gewesen sein. Also ich finde es halt, ich weiß nicht genau, was die Hintergründe waren, aber es ist halt so, es ist mehr als dubios. Und da kommt halt aus dem Nichts, kommt dieser GeForce aus dem Wald geschissen und meint, er mischt jetzt den Streaming.
Das war auch auf einmal
die Streaming-Welt auf und macht es so dilettantisch, dass sie halt A, die rechtlichen Sachen nicht geklärt haben, B, die Ressourcen nicht da haben. Also das ist doch echt peinlich.
Nee, okay, aber hier auf ein Jahr genommen übrigens kostet dieser Boost-Pack nur noch 12,99 im Monat.
Ja, krass. Bei Shadow PC jetzt, ja.
Ja, bei Shadow PC dafür kriegst du keinen Gaming-PC.
Ja, nee. Shadow PC wird nur interessant, wenn sie launchen, was sie dann auch vielleicht Probleme haben in Sachen Bandbreite oder so. Aber das sollte man sich mal anschauen. Und Juli 2020 hört sich doch ganz gut an. Cool, um die Sache rund zu machen, könnte man natürlich jetzt auch noch Nintendo Online, der Vollständigkeit halber, besprechen auf unserer Liste. Dann haben wir nämlich alles durch und auch die Plattform noch abgefrühstückt, weil das ist ja nochmal ein bisschen eine andere Art von
Und ein anderer hat ein Abo, genau. Nintendo wieder typisch gut im Online-Bereich, wie sie schon immer war.
Ja, erzähl mal, du kriegst ja das fängt ja schon gut an, wie du es erzählst, ja.
Genau, also Nintendo ist ja bekannt dafür, dass es online so richtig gut nicht kann. Und auch hier haben sie da mit diversen Startschwierigkeiten. Mit der Switch war es ja schon mal so, dass sie, dass du, um Online-Multiplayer spielen zu können, brauchst du einen Online-Service, also ähnlich wie PS Plus oder wie Xbox Live, dass du Xbox Live Gold, dass du halt gegeneinander Multiplayer spielen kannst. Und damit das halt eben auch einen gewissen Anreiz hat, dass du halt nicht nur sagst, ja, ich zahle dafür, um monatlich online zu spielen, gibt es da auch Spiele dazu, wie es bei PS Plus und Xbox Live Gold ja auch
der Fall ist. Müssen wir vielleicht der Vollständigkeit halber noch sagen, dass es ja bei PlayStation noch das PS Plus gibt mit den monatlichen Spielen und das bei diesen Gold Pass oder Gold Xbox Gold.
Live Games for Gold oder
wie es genau heißt. Wo man monatliche Spiele kommt, das ist eigentlich auch nochmal so ein Modell. Und das ist eher das Modell, das dann Nintendo bei Online auch verfolgt. Ne?
Genau, das hat Nintendo dort auch und hat es bei der Switch angefangen mit einer Bibliothek von NES-Spielen, die es mag diese Leute geben, die da so Hurra geschrien haben, ich weiß nicht.
Bei NES war ich, also ich fand es irgendwie cool, ich habe dann natürlich so ein Spiel auch gestartet, aber NES habe ich einfach nicht so die Backstory wie zu anderen.
Nachdem ich habe jetzt ein 3DS und habe ein 3DS von Anfang an und war da auch schon bei dem 3DS Ambassador Programm drinnen, wo du auch eine Liste von so, du hast so ein paar NES Titel in dem diesen Virtual Console Ding bekommen. Es gab danach noch ein paar Game Boy Advance Titel, die waren dann schon besser.
Ja.
Aber auch da, das hat mich einfach, hatte nie ein NES, deswegen war ich da überhaupt nicht emotionally attached. Also da hätte es mir wahrscheinlich so ein Atari VCS 2600 Emulator mehr gegeben, weil da hätte ich wenigstens noch so ein paar dumpfe Kindheitserinnerungen, um es halt mal 10 Sekunden anzuschauen. Nee, aber was sie dann gemacht haben, also das war dann, sie haben dann gesagt, das kommt dann, glaube ich, alle 2 Monate oder was, ein Monat, zwei Spiele garantiert. Es gab irgendwas, so, bis sie bringen garantiert so und so viele Spiele in dem und den Zeitintervall.
Genau, da wurde diese NES-Library einfach immer größer mit Titeln angereichert.
Mit lauter noch uninteressanteren Titeln, zumindest für mich jetzt.
Also. Ja, bei mir genauso.
Ich backe ja Retro-Sachen auch, aber in dem Fall bin ich halt leider nicht.
Ja, NES finde ich auch nicht kompatibel aus irgendeinem Grund.
Und dann irgendwann kam der große Clou. Sie haben gesagt, jetzt, sie ändern das Modell und sie hauen dann auf einmal, ich glaube, mit 20 SNES-Titel
in die. Das war wirklich das ein Jahr danach, nach dem Launch, haben sie das erweitert. So
was, um den Dreh rum. Und das war dann schon mal wieder richtig geil. Also da muss man sagen, das war mal ein guter Move von Nintendo. Was sie auch gemacht haben, sie haben dann das aufgelockert, dass sie gesagt haben, es kommt dann auf Biegen und Brechen jeden Monat irgendwie ein oder x Spiele dazu, sondern es wird jetzt unregelmäßig erfolgen.
Genau.
Und haben sie auch gemacht. Also es gab dann mal wieder ein Update mit 3, 4, 5 Spielen oder
so. Bei SNES kamen auch dann auch coole Sachen immer wieder dazu, ist mir aufgefallen. Genau. Ja.
Und auch da ist einfach das Überangebot an Spielen leider zu schulden, dass ich das weniger gespielt habe, als ich eigentlich möchte.
Ja, ich habe Super Metroid recht viel noch gespielt drauf, aber auch mal wieder nicht durch. Mhm. Der Fairness halber muss man sagen, das Ding kostet 20 Euro im Jahr. Das ist schon ein fairer Preis.
Richtig.
Letztendlich. Wobei wenn man auf SNES-Spiele steht, die man mobil auf der Switch zocken will. Natürlich, man
kriegt
keine aktuellen Titel.
Vor allem der Hintergrund wäre ja eigentlich, dass du es Multiplayer spielst. Also und ich glaube, ich habe auf der Switch online noch nie Multiplayer gespielt.
Ich auch nicht, aber es gibt die Leute. Wir kennen
nur lokal. Und dazu brauchst du
die tun das.
Und wir wissen aber, dass lokal unglaublich geil funktioniert, inklusive gegenseitig Updates verteilen und solche
Sachen. Genau, da brauchst du aber auch kein Chat.
Oder Voice-Chat. Was auch nochmal ein Thema ist.
Weil das kann ja Nintendo auch nicht. Und deswegen. Also
der Voice-Chat, der geht immer noch über ein Smartphone dann, oder wie ist das? Oder geht immer noch über ein externes Gerät?
Es gibt ja, Fortnite hat es ja geschafft, in In-Game-Voice-Chat anzubieten. Also ansonsten, glaube ich, brauchst du entweder über das Smartphone, über die Nintendo-App kannst du es machen.
Oh mein und Gott,
ein eigenes Headset, was du da brauchst. Oder du nutzt halt dann nebenbei halt Skype, Discord oder whatever. Ja.
Und mit sowas muss man bei der Switch leben. Genauso, die Switch hat kein Bluetooth. Aber es gibt Bluetooth-Empfänger, die du dran stöpseln kannst. Und dann kannst du auch Bluetooth-Kopfhörer benutzen. Also das ist halt einfach so typisch Nintendo, ne?
Warum? Warum?
Ja, warum kein
Bluetooth? Aber allein diese 20 Euro im Jahr, also für diesen Katalog von SNES-Titeln, No-Brainer, dass ich das Abo auch nicht auslaufen lassen
werde. Ja, das muss ich einfach auch haben, weil SNES-Titel sind halt geil.
Und ich sehe halt auch Licht am Ende des Tunnels, dass das Nintendo irgendwie auch noch hinkriegt.
Also aber da muss man auch aktuell, ja.
Auch mit Streaming und so, da gibt es ja in Japan ja mittlerweile ja schon die ersten Versuche. Ja. Das ist, ich glaube, das war Resident Evil 8, gab es eine Version für die Switch, die man streamen konnte. Also auf der Switch spielen, die gestreamt wurde. Das gab es aber allerdings nur in Japan halt, ja. Also da kommt schon noch was, bin ich der Meinung.
Ja, cool. Genau. Ja, das war doch ein schöner Rundumschlag. Ich glaube, da ist Verschiedenstes drin. Vom Mobile Gamer über den Google Stadia Gamer.
Wir haben alles bedient.
Wir haben alles beziehungsweise bedient. Der drüber nachdenkt. Also es gibt schon Streaming, kein Streaming, Download und sogar noch Nintendo spielt ein bisschen mit. Ja, ich glaube, da gibt es jede Menge. Und das Schöne ist aktuell bei allen diesen Dingen, die könnt ihr aktuell einfach von der Couch daheim, die meisten sagen, kann man auch gut testen. Die haben ihre Testzeiträume. Oder man kann sich günstig so ein Abo erstmal schießen, um es zu testen. Probiert doch aus, was euch da interessiert. Ich werde auf jeden Fall dieses Shadow-PC jetzt mal auf dem Radar haben und schauen, ob die auch ihr Release-Date im Juli überhaupt halten.
Ja, da freue ich mich auch
und
drauf.
Und was da draus wird. Und da glaube ich auch, wenn das funktioniert, dann haben wir den Tax endgültig dahin verloren. Dann wird er keine Xbox und keine Playstation mehr
spielen. Also ich bin mir auch nicht 100% sicher. Ich glaube, Shadow PC hat vor einem Jahr ungefähr schon mal einige Rigs verkauft. Das ist nur die neue Konfiguration jetzt, weil ich erinnere mich, als ich damals geguckt habe, war die 1080 war das Topmodell.
Okay.
Ich denke einfach, die haben jetzt im Moment ihr Kontingent mal verschossen.
Okay.
Und bauen jetzt nochmal auf.
Ja, cool. Also das wird interessant und alles andere, naja, das ist im Fluss. Vieles wird besser werden, sich verändern. Gerade das xCloud-Thema mit Game Pass, Microsoft im Hintergrund. Ich glaube, da ist richtig viel Power drin. Wir werden sehen. Aber ihr könnt auch aktuell alles schon ein bisschen verwenden, testen und euch wird das Material aktuell zu Hause nicht ausgehen.
Bin ich mir ziemlich sicher.
Ne? Gut. Will noch jemand zusätzlich etwas hinzufügen? Haben wir einen Service vergessen?
Mit Sicherheit haben wir jede Menge vergessen.
Ja, haben wir jede Menge vergessen, aber ich glaube, die wichtigsten sollten da sein.
Ich glaube schon, ja. Und auch die unwichtigsten.
Auch die unwichtigsten. Und ich denke, jeder kann da ein bisschen was Neues auch mitnehmen und sei es nur ein paar Trivia-Infos, die wir so eingestreut haben. Cool. Dann würde ich sagen, sind wir es für heute.
Ja.
Tax ist noch da, alle sind noch wach und wir verabschieden uns von euch.
Sowas von wach, ja.
Wir verabschieden und Peter uns geht jetzt Border gucken.
Ich gehe Zeit nach Border gucken, genau. Und wir werden sehen dann beim nächste Geekzone, was wir dann machen. Das Konzept bewährt sich eigentlich so ganz gut. Ist auch recht angenehm, glaube ich.
Schickt uns Vorschläge von mir aus.
Gerade für das Hauptthema. Wir werden auf jeden Fall weiterhin immer Aktualität berichten, was uns da gerade bewegt, aber auch über längere Themen, die wir ausführen sollen, wo wir ein bisschen länger drüber sprechen sollen.
Und nein, es wird nicht die Rolle der Frau in JRPGs sein. Vorschlag haben wir schon abgelehnt.
Genau, das behalten wir uns natürlich vor, aber Vorschläge allgemein uns zu senden, einfach her damit und wir schauen, was wir daraus machen können. Wir freuen uns über jegliches Feedback. Dann
so schaut's aus.
Kann ich nur sagen, gute Zeit, gesund bleiben.
Bleibt gesund, genau. Hört's nächstes Mal wieder zu.
Unbedingt.
Wir machen mit euch wieder eine Geekzone in, denke ich mal, so einem Monat spätestens. Macht es gut. Ciao, ciao.
Servus. Gute Nacht.
Servus, bis bald. Ciao.